America's favorite place to watch football is Stadium Swim, located at Circa Resort and Casino in Las Vegas. Catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of their six pools on three different levels for a perfect view of their massive screen. Plenty of seating options from cozy daybeds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.
Michael Zorc ist bedient. Borussia Dortmund verspielt kurz vor Schluss den Sieg in Frankfurt und büßt dadurch zwei wichtige Zähler ein, die möglicherweise am Ende im Meisterschaftskampf so richtig wehtun können. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Die Partie von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund wird uns beschäftigen, aber wir schauen auch sehr intensiv auf den großen Rivalen im Revier. Denn Schalke genießt ein Glücksgefühl, das es lange nicht mehr gegeben hat. Drei Siege in Folge, und wenn ich Ihnen jetzt unsere Runde vorstelle, wissen Sie, wer sich dazu dann auch äußern wird. Michael Rummenigge, DFB-Pokalsieger mit Borussia Dortmund vor schlanken 30 Jahren und auch mehrfacher deutscher Meister mit dem FC Bayern. Jochen Schneider, Sportvorstand, immer noch neuer Sportvorstand seit dieser Saison bei Schalke, hat gesagt, Schalke ist eine Riesenherausforderung und sieht so aus, als könne er sie meistern. Herzlich willkommen. Dann haben wir Pit Gottschalk, den Herausgeber von Fever Pitch und auch ein Mann, der sich im Westen sehr gut auskennt. Und Sven Pisto, der sich über sich selber sagt, er ist der Bruce Lee des Fußballs, also eine Kämpfernatur, und moderiert beim WDR. Und bevor ich unsere Runde ins Spiel bringe, gehen wir zurück nach Frankfurt, denn dort, Ecki Häuser, steht Marco Reus. Bitteschön.
Michael Zorc sprach vor dem Spiel von einem Härtetest. So hat es Michael Zorc vorher formuliert. Also ein Spiel, was unbedingt gewonnen werden musste. Was muss man sich heute vorwerfen, Marco Reus?
Ja, dass wir einfach das 2-1 nicht über die Bühne gebracht haben. Fertig aus.
Auch in der ersten Halbzeit waren Sie optisch überlegen, hatten das Spiel im Grunde im Griff, geben es dann auch wieder aus der Hand. Wie erklären Sie sich das, dass Sie das Spiel zweimal aus der Hand geben?
Ja, war doch alles in Ordnung. Wir gehen 2-1 in Führung in der zweiten Halbzeit, haben das Spiel unter Kontrolle. Und dann kriegen wir 2 Minuten vor Schluss das 2-2. Und da können wir vorne, wenn wir die Chancen haben, das 3-1 machen, dann ist das Spiel gegessen. Aber wir müssen auch einfach mal in der Lage sein, das 2-1 über die Bühne zu kriegen. Und das haben wir nicht geschafft.
Nach dem Auswärtsspiel, nach der Blamage bei Union Berlin, war von fehlender Mentalität die Rede. Fehlt es da immer noch?
Boah, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalität, scheiße, ne? Ganz ehrlich. Also,
aber trifft es nicht genau den Punkt?
Heute? Ist das Ihr Ernst jetzt?
Michael Rummenigge hat es gerade im Studio auch nochmal so formuliert.
Das war ein Mentalitätsproblem oder Tor. Ist das euer Ernst jetzt?
Ja, dass man ein Spiel nicht konsequent zu Ende spielt.
Schon, komm schon. Wir haben uns dumm angestellt, auf jeden Fall beim 2-2. Aber kommt mir jetzt nicht mit eurer Mentalität, scheiße, da jede Woche immer dieselbe Kacke.
Das heißt, wo sehen Sie das Problem?
Wir ziehen es nicht bis zum Ende durch, aber das hat nichts mit Mentalität zu tun.
Sondern?
Das hat einfach das, was mit einer richtigen Defensivverhalten zu tun, dass man einfach weiß, wenn man 2-1 führt hier, dass Frankfurt immer wieder kommen kann. Und da müssen wir dann in den letzten 5 Minuten einfach besser dagegen halten. Ich weiß jetzt nicht, wie das 2-2 zustande kam. Ich glaube, durch einen Einwurf, wo wir uns selber in Bedrulle bringen. Und das darf nicht passieren. Nicht dann quasi das 2-1 beziehungsweise die Flanke, sondern davor schon. Und aber kommt mir jetzt nicht bitte mit Mentalität, bitte. Also jetzt ist langsam mal gut, ehrlich. Okay?
Danke.
Ja, also kerniger Einstieg in unsere Sendung. Michael Rummenigge, Sie haben es eben aufgebracht, Mentalität. Marco Reus sagt, fehlt nicht. Was sagen Sie?
Ja, wenn man Mentalität so beurteilt, dass du konsequent zu Ende spielst und den Biss reinlegst, dass du das Tor nicht mehr kriegst. Nun gut, war hinten auch Mats Hummels raus, aber Sagadou hat auch monatelang nicht gespielt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Akanji hat eine gute Partie gespielt. Borussia eigentlich über 90 Minuten auch die bessere Mannschaft. Trotzdem musst du nach dem 2:1 das Spiel nach Hause bringen.
Aber wenn es
nicht
die Mentalität ist, wie
kann es auch eine Frage der Qualität sein. Das heißt, ich muss hinten besser aufpassen. Natürlich war das ein Querschläger, der durch den Strafraum kommt. Und das war Pech von Delaney, dass er den Ball ins eigene Tor abfälscht. Aber 2:2 ist für Borussia Dortmund eigentlich nach dem Spiel, was wir gesehen haben, zu wenig. Und wenn man sieht, 6 Jahre hat man jetzt nicht in Frankfurt gewonnen. Das ist auch viel. Aber wenn man das wieder überträgt auf die letzte Saison, wo sie viele solche Spiele gegen vermeintlich schwächere Gegner nicht gewonnen haben, dann hat sich das hinterher natürlich so ausgewirkt, dass man in der Rückrunde 9 Punkte verspielt hat. Und das ist dann die Aussage der Mentalität, Siegeswille, Biss und auch Qualität.
Was sagen die beiden Journalisten? Das wird Uli Hoeneß nicht gefallen, dass er aus dem Westen kommt, zu diesem Thema.
Also, wenn es nicht die Mentalität ist, dann hat Michael Rummenigge komplett recht, muss es die Qualität sein. Weil es ist ja auf jeden Fall nicht mehr nur Pech, so dass man hier so ein Spiel wieder abschenkt. Das zieht sich eigentlich seit Beginn des Jahres ja durch, dass dann, wenn es drauf ankommt, man Killerinstinkt zeigen muss als Spitzenmannschaft, dann das eben nicht passiert. Die Punkte haben sie ja nicht verschenkt, weil sie jetzt zum Schluss dann noch diesen blöden Ball da reinbekommen haben, sondern so, weil sie vorne nicht den Sack, den berühmten Sack dann schon zugemacht haben in der ersten halben Stunde. Da muss man mit 2-3. Aber kurz vor der Pause den Ausgleich, kurz vor Ende sag mal, den Ausgleich, das lasse ich nicht durchgehen, dass man das als Spitzenmannschaft nicht anders lösen kann.
Also ich finde, er war einfach stinksauer. Ich meine, es ist jetzt wirklich Sekunden nach.
Das muss man einem Spieler also auch immer zugestehen.
Finde ich auch gut, wenn er dann so ehrlich ist und dann noch
Elfmeter mal sowas gegen Barcelona verschossen hat. Er hatte noch einen Treffer auf dem Fuß gegen Barcelona, heute auch. Also er packt sich sicherlich auch irgendwann mal morgen oder übermorgen an die eigene Nase. Und dann so eine Frage, da hast du natürlich auch schon Puls. Also da kann ich
ja, aber die Frage ist ja berechtigt.
Ja, klar ist die berechtigt. Aber ich meine, andere haben ja auch Probleme mit vermeintlich lösbaren Aufgaben. Eröffnungsspiel der Bayern gegen Hertha. Wären die gleichen Fragen wahrscheinlich genauso gekommen. Ist die Frage, wie man dann damit umgeht. Wenn wir auf die Tabelle gucken, ist ja so viel noch nicht passiert. Und in Frankfurt einen Punkt zu holen, also es geht schlechter, das muss man auch sagen. Ist halt blöd gelaufen.
Kurz zur Einordnung, also solche Interviews sind ja irgendwie immer das Salz in der Suppe. Das ist, finde ich, von Spielerseite verständlich. Absolut. Das ist Fußballersprache, Ecke Häuser hält dagegen, aus meiner Sicht alles in Ordnung. Wir haben ja in dieser Woche eine Diskussion darüber geführt, was Spieler denn überhaupt sagen dürfen. Uli Hoeneß war der Meinung, Herr Ter Stegen solle sich zurückhalten, aber das machen wir später. Ich werde Ihnen, Herr Schneider, ersparen. Wir sprechen gleich über Dortmund, dass Sie jetzt die Mentalitätsfrage von Borussia Dortmund angehen.
Nein, aber ich kann Marco Reus total verstehen, dass er so aufgebracht ist, so eine Frage gestellt zu bekommen. Und ich glaube, wir dürfen eins nicht vergessen.
Aber darf ich noch einmal aus Reportersicht?
Die
Fragen, die für
Aufregung sorgen. Nein, Eckinghäuser ist prädestiniert. Er stellt die besten Fragen direkt nach Spielende. Das ist ja gut und das ist, wie Sie sagen,
nach das ist super. Das ist
so. Aber ich glaube, wir dürfen eins nicht vergessen. Wir sind hier nicht erste Runde DFB-Pokal beim Oberligisten. Das ist Eintracht Frankfurt. Ja. Also das ist mit einer der heimstärksten Mannschaften in der Bundesliga. So, und deswegen, klar, muss die Borussia das Spiel eigentlich nach dem Spielverlauf gewinnen. Aber in Frankfurt dann einen Punkt mitzunehmen.
Kann man auch spielen, ist ja keine Frage, genau. Jochen. Aber nichtsdestotrotz, um auf Marco Reus auch zurückzukommen, ganz ehrlich, wenn man die Spiele auch von ihm in den letzten Wochen sieht, dann ist das auch nicht der Marco Reus, den wir uns aus der Vergangenheit so gewünscht haben. Hat jetzt mit seiner Aussage, die ja sehr deftig heute ausgefallen ist, ich formuliere es mal vorsichtig, dann muss er aber auch mal Akzente setzen, um so ein Spiel zu gewinnen.
Aber ich das hat er ja oft genug gemacht.
Ja, aber eben nicht. Wir haben da gesessen und angeguckt. Kann man auch, du warst Stürmer, kann man auch mal machen.
Das Wort Mentalität ist zu stark. Das geht zu weit. Wenn er gesagt hätte, wir haben zum Schluss vielleicht ein bisschen die Nerven.
Mentalität des Geistes geht
zu tief rein.
Ja. Das Problem oder der Punkt ist ja, dass man das sicherlich immer in so einer längeren Abfolge auch betrachtet. Auch in der vergangenen Saison hat Borussia Dortmund hat einen Vorsprung im Meisterschaftsrennen verspielt und so weiter. Diese ganze Diskussion steht ja dann irgendwie so ein bisschen da drüber. Ewer Dortmund machen einmal eine Aussage zu Schalke. Rudi Assauer, ihr Vorgänger, hat gesagt, entweder ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich. Wohin neigt es im Moment bei Ihnen?
Weiß ich nicht, aber ich würde den Satz auch unterschreiben.
Aber Sie schaffen es.
Ich hoffe.
So, wir sprechen nachher ausführlich über Schalke. Pitt, Dortmund. Mhm. Warum bringen Sie, lassen wir es jetzt mal lösen von der Mentalität, aber was fehlt, um diese engen Spiele zu entscheiden bei einer Mannschaft, die allen Respekt verdient wie Eintracht Frankfurt, aber wenn man kurz vor Schluss führt?
Also wie man gegen Eintracht Frankfurt spielen muss, hat ja nun Arsenal unter der Woche gezeigt. Frankfurt wird auch nicht besonders, sag mal, frisch in die Partie gegangen sein. Da hatte ja Dortmund 2 Tage mehr Pause aus dem Europapokal heraus. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass die Konzentration ja offenbar zum Ende der beiden Halbzeiten nachgelassen hat. Wie gesagt, Ausgleich kurz vor der Pause, Ausgleich kurz vor Ende. Da hätte man schon an der Stelle, wie gesagt, die Nerven behalten müssen.
Wir hören den Trainer Lucien Favre. Er ist bei Ecki Häuser.
Lucien Favre, ein Spiel, was Ihnen ja weiterhin so ein bisschen Sorgen bereitet oder was Ihnen ja viel Optimismus gibt für die nächsten Wochen?
Ja, immer viel Optimismus. Wir bedauern am Ende die 2-2, das ist klar. Aber wir haben mehr Gelegenheit, Tor zu schießen. Wir haben das nicht gemacht.
Und warum nicht gemacht?
Aber warum? Weil wir haben manchmal nicht gut gespielt, einfach. Und es war, die Möglichkeit waren klar da. Wir müssen die richtige Beschleunigung machen in die Tiefe und die Bälle besser halten und so. Es war waren große Möglichkeiten hier heute. Das ist kein Grund, 2 Tore zu kriegen, aber trotzdem, wir haben genug Torchancen, wie im Februar schon.
Die Mannschaft ist optisch überlegen, beherrscht das Spiel und hat dann ab der 29. Minute... Beherrscht es nicht aus Ihrer Sicht?
Beherrscht das Spiel.
Aber dominiert so, es nicht genug?
Wir haben das Spiel dominiert, nach 10 Minuten ein Tor. Und nachher, du musst weiter, weil wir haben weiter, aber nicht so... Ja, wir hatten große Möglichkeiten, auch in der zweiten Halbzeit. Und wir haben die Möglichkeit nicht top gemacht, das ist klar.
Ab der 29. Minute kein einziger Torschuss mehr in der ersten Halbzeit für Dortmund. 5:0 Torschüsse für Frankfurt ab der 34. Minute. Wie ist dieser Bruch zu erklären?
Sie sehen viele Spieler. Es ist fast überall so. Fast überall.
Warum ist es so?
Es ist so heutzutage. Du kannst nicht ein Spiel 90 Minuten komplett dominieren. Momentan nicht. Und es ist überall so. Ich habe das auch festgestellt. Ich schaue auch andere Spiele. Und das ist so. Aber das Spiel machen, wenn wir dominieren, müssen wir unsere Torchancen besser konkretisieren.
Ja. Michael Zorc sprach vor dem Spiel davon, dass es ein Härtetest sei. Hat Ihre Mannschaft aus Ihrer Sicht diesen Härtetest heute bestanden?
Nein, es war okay, aber es fehlt uns. Es fehlt uns etwa. Es war schwer zu sagen. Es war, ja, ich denke, die Bewegung, die Bälle halten zu viele Ballverluste für nichts manchmal. Die Balleroberung manchmal so. Es war ungenügend für mich manchmal. Aber insgesamt, es war okay, aber nicht genug.
Würden Sie sich manchmal noch mehr Willen wünschen, eine noch bessere Mentalität in jeder Phase des Spiels?
Vergessen Sie, Mentalität. Es ist nichts zu tun mit Mentalität.
An was fehlt es Ihnen dann?
die Sache, die ich erklärt habe, ist nicht eine Frage von Mentalität, wenn der Ball macht so, so, so und du attackierst nicht den Ball. Um den Ball zu erobern, das ist nicht die Mentalität. Es kann sein auch ein Teil, aber wir müssen das, viele Details, ich sage es seit lange so, und müssen das besser machen. Aber wir müssen trotzdem sehr positiv sein. Wir haben uns viele Chancen kreiert, viele Torchancen kreiert. Und wir haben die letzte, vorletzte Aktion nicht gut gemacht. Nicht gut gemacht.
Danke, dass Sie da waren.
Merci.
Tschüss.
Zurück zu euch.
So, schön. Jetzt auch zum Ende noch der Händedruck. Auch da finde ich ein Interview, dass das kontrovers geführt wird, aber dass genau das ist, was wir immer alle wollen. Interviews, wo Substanz drin ist, an dem man sich auch reiben kann. Mentalität, also mens, lateinisch, den Geist betreffen, frei übersetzt würde ich jetzt mal sagen, die innere Stärke. Ich finde, man muss es Favre auch zugestehen, dass er als Trainer sagt, ich will das nicht auf irgendwelche höheren Ebenen, sondern ich als Trainer, so ist sein Ansatz, versuche das taktisch herzuleiten. Das ist sein gutes Recht und so ist auch sein Ansatz. Dennoch nochmal die Frage, jetzt wo wir das alles so ein bisschen auf uns wirken lassen konnten, warum geht Reus so aus dem Sattel, wenn er das hört? Ist da der Punkt getroffen worden?
Keine Ahnung. Also vielleicht, weil Schalke einen Sieg der Mentalität gegen Mainz geholt hat.
Das ich glaube, daran hat er nicht gedacht in dem Moment.
Nein, ihn nervt es einfach. Vielleicht auch, weil, klar, kann man darüber diskutieren, ob der Begriff nicht zu weit gefasst ist. Was ist Mentalität eigentlich? Was ist Glück? Also ich bedarf ja immer einer wirklichen Konkretisierung. Ich glaube, die sind sehr technisch unterwegs und sagen, da hat es nicht gestimmt, rein vom Spieltechnischen her. Aber geht aus dem Sattel, weil so ein bisschen Wahrheit in dieser Frage steckt, weil scheinbar das ja wirklich ein kleines Problem in Dortmund dann in solchen Spielen zu sein scheint, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber beide winken ja ab, auch der Favre bei Mentalität. Sie können es einfach nicht mehr hören, weil es vielleicht eben auch ein Thema ist.
Also der schlimmste Vorwurf, den ein Fußballer hören kann, ist, dass die Einstellung nicht gestimmt hat. Also schlimmer kannst du einen Fußballer ja nicht wehtun.
Ich glaube, Einstellung ist gar nicht so sehr gemeint, ja, sondern Mentalität auch im Sinne von Siegermentalität. Der Glaube daran, dass du ein enges Spiel für dich entscheidest und dass du den Gegner das auch durchgehend spüren lässt. Das ist Mentalität.
Das ist Mentalität. Und das war gegen Barcelona ähnlich. Eigentlich hatten wir in der zweiten Halbzeit Barcelona an die Wand gespielt und mussten den Sack zumachen. Marco muss auch ein Tor machen und wenn er eine Elfer rein
hat. Aber was hat denn das schon in dem Moment, wo Reus sich den Ball schnappt für einen Elfmeter gegen Barcelona? Wo kommt da Mentalität für dich ins Spiel? Was meinst du?
Da muss ich ihn auch reinhauen.
Wenn ich mir ihn schnappe und
der hatte vor den Ball in der Hand, der hätte geschossen, wahrscheinlich hätte er ihn reingemacht. Das ist alles hypothetisch,
ja.
Aber Marco wollte ja unbedingt schießen, dann, ja. Was man gesehen hat. Und wenn ich mir den Ball nehme, haue ich ihn auch rein.
Ist Verantwortung,
ja, aber Mentalität hat auch was damit zu tun. Die Mentalität ist ja nicht verkehrt, die in Dortmund herrscht. Hm. Na? Der Wille, so ein Spiel jetzt heute nicht zu verlieren, das muss einfach mehr zu sehen sein. Das finde ich.
Die Mannschaft ist ja hochbegabt.
Sie haben unentschieden gespielt.
Michael, die Mannschaft ist ja hochbegabt. Und sie ist jünger als Bayern, weil der Ansatz einfach ein anderer sein muss. Sie müssen wie bei Sancho versuchen, für vergleichsweise kleines Geld Spieler zu holen, die sich dann enorm entwickeln. Das bedeutet auf der anderen Seite, Hummels haben sie zwar jetzt geholt, dass du nicht so viel Erfahrung haben kannst in engen Situationen. Ist das möglicherweise der Punkt, der dem BVB noch fehlt, um, lassen wir die Mentalität mal weg, einfach Konstanz reinzubekommen? Konstanz auch in den Ergebnissen.
Also wir müssen uns von dem Gedanken lösen, dass das eine junge Teenager-Truppe ist, die dort Fußball spielt. Ja? Man hat erstens erfahrene Leute geholt, 120 Millionen in den Kader gepumpt, mit Hummels ein Weltmeister, mit Witzel einen erfahrenen Mann.
Delaney ist auch
Delaney ist ein erfahrener Bundesligaspieler. Julian Brandt und Hazard haben auch international schon gespielt. Also da steht ja nun jetzt keine Lerntruppe auf dem Platz. Die sind, glaube ich, im Schnitt auch 24, 25 Jahre alt. Also Erfahrung ist da schon zu sehen. Ich möchte es ja nicht auf diesen Siegeswillen, aber die letzte Entschlossenheit zu sagen, egal was hier passiert, wir holen die drei Punkte. Cleverness, Konzentration und egal wie die das dann abgestritten haben, es hat nichts mit Mentalität zu tun, mit jedem Argument, soweit ich Favre überhaupt intellektuell verstehen konnte eben, ja, hat er alles darauf eingezahlt, dass irgendwie etwas gefehlt hat, was mit Mentalität, glaube ich, ganz gut beschrieben ist.
Jetzt hören wir den Trainer von Eintracht Frankfurt, Adi Hütte, er ist bei Ecke Häuser.
Ja, und die Frage ist, was man einer Mannschaft sagt, die erst zurückliegt und ja, wo man sich richtig Sorgen machen muss, dass der Gegner den Sack zumacht. Und am Ende hat man sogar noch die Chance zu gewinnen. Die Mannschaft bäumt sich auf, kommt richtig gut raus, hinten raus. Was haben Sie hier gesagt?
Ja, zuerst haben wir mal zweimal im Rückstand gelegen. Die ersten 35 Minuten waren wir nicht auf dem Platz. Wir haben vor der Pause dann schon das Spiel besser in den Griff bekommen. Ich habe trotz allem eine sehr ordentliche zweite Halbzeit von unserer Seite gesehen. Natürlich hatte Dortmund ganz am Anfang die hundertprozentige Chance aufs 2:0. Trotz allem muss ich schon ehrlich auch sagen, an dieser Stelle großes Kompliment an meine Mannschaft, wie sie heute hier nach dem schweren Spiel am Donnerstag gegen eine Top-Mannschaft wie Borussia aufgetreten ist, den Fight angenommen hat, viel bissiger, aggressiver war in den Zweikämpfen, versucht hat, nach vorne zu spielen und was die Mentalität betrifft, auch bis zum Schluss daran geglaubt hat, den Ausgleich zu erzielen. Das hat mir heute sehr gut gefallen.
Mentalität, das große Stichwort auch bei uns im Studio. Sie sprechen das Wort an. Was bedeutet für Sie genau Mentalität? Wie würden Sie es definieren?
Ja, Mentalität heißt für mich, dass man bis zum Schluss auch versucht, an etwas zu glauben, die Bereitschaft zu zeigen, nie aufzugeben. Und ich spreche immer sehr gerne von einer Siegermentalität, dass man einfach bis zum Schluss alles gibt. Das hat die Mannschaft gezeigt. In jeder Sekunde daran glaubt, dass noch was möglich ist, nie aufgibt. Das hat für mich etwas mit Mentalität zu tun. Und natürlich haben wir auch schon gesehen, dass Borussia Dortmund eine Top-Mannschaft hat, Spiel grundsätzlich klar im Griff hatte. Aber ich finde schon, dass wir zweite Halbzeit im Rahmen unserer Möglichkeiten ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht haben.
Sind Sie auch immer wieder mal verwundert, dass Ihre Mannschaft das schafft, sich da immer noch mal ja, so mental selbst aufzubauen, um an den Sieg zu glauben?
Ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man mit dieser Haltung auch in ein Spiel geht. Man kann ein Spiel verlieren, die Frage ist immer wie. Die Zuschauer pushen uns natürlich bis zum Schluss. Ich habe in der Halbzeit auch versucht, noch ein paar Dinge anzusprechen, weil mir in den ersten 35 Minuten das Spiel unserer Mannschaft überhaupt nicht gefallen hat, weil wir schon ein bisschen tiefer stehen wollten. Aber wir waren genau in dieser Mittelfeldzone einfach viel zu passiv. Es ist viel zu einfach gewesen, für Dortmund durchzuspielen. Wir haben dann versucht, ein paar Sachen zu korrigieren. Und das hat die Mannschaft, finde ich, zweite Halbzeit sehr ordentlich umgesetzt.
Ist ja überhaupt keine einfache Situation für Sie. Sie verlieren drei Ihrer wichtigsten, die drei wichtigsten Spieler, kann man ja sagen. Kommen neue, die sind noch nicht fit, die müssen integriert werden. Für die anderen ist es auch eine Umstellung, weil sich das ganze Spiel natürlich komplett verändert. Wo stehen Sie jetzt nach diesem Spiel heute, auf diesem Weg zum Optimum, was Sie sich vorstellen?
Also die drei wichtigsten Spiele haben wir mal, was die Offensive betrifft, verloren, dass das sehr gute Spieler waren, aber wir haben weiterhin immer noch sehr gute Spieler hier in Frankfurt. Natürlich ist es so, dass man Spieler in dieser Kategorie, die ja super Saison spielen, einfach nicht halten kann. Wir haben versucht, mit neuen Spielern das wieder zu ersetzen, dass die natürlich ein bisschen Zeit und Geduld auch brauchen. Das habe ich schon bei der Pressekonferenz gesagt. Ich bin noch nicht ganz glücklich, wie wir spielen, speziell im Spiel nach vorne das Umschalten, aber wir haben auch nicht unglaublich viel Zeit oder Möglichkeiten, das zu trainieren, weil wir ja jeden dritten, vierten Tag unterwegs sind und nie gemeinsam geschlossen trainieren können. Das ist die Herausforderung, die Challenge, die wir uns stellen. Aber ich glaube schon, jetzt haben wir 5 Runden, 7 Punkte, haben schon in Leipzig ein sehr ordentliches Spiel gemacht, heute gegen Dortmund und Punkt, 2 Heimsiege. Also es ist sehr ordentlich, was wir momentan auch in dieser Phase oder zu dem Zeitpunkt spielen.
Und Sie haben die Gewissheit, die Mannschaft glaubt immer wieder an sich. Danke Ihnen.
Danke auch.
Zurück.
Ja, so ist das mit der Mentalität. Jetzt hat uns Adi Hütter die Arbeit abgenommen und das Ganze nochmal aus dem Stegreif definiert. Eintracht Frankfurt kommt wieder in diese Partie. Sie kennen ja Freddy Bobic auch sehr, sehr gut. Sie haben ihn, glaube ich, zurückgeholt in den deutschen Profifußball, ne? Wie war das damals?
Ja, also wir kennen uns seit knapp 25 Jahren. Und als 2010 Horst Held den VfB Stuttgart Richtung Schalke verlassen hat, haben wir einen Nachfolger gesucht. Und ich habe dann den Freddy aus dem Hut gezaubert, der bei Tschernomore Burgas in Bulgarien tätig war.
Und glauben Sie, dass die Eintracht die Kurve bekommt nach diesen Abgängen, die sie zu verzeichnen hatten? Wir haben das eben nochmal angesprochen, dass das ja keine leichte Aufgabe ist. Viel Qualität von Bord gegangen.
Ja, die drei haben, glaube ich, da vorne 60 Tore gemacht letzte Saison. Aber ich glaube, mit Bastos und André Silva haben sie die Jungs gut ersetzt. Und muss man sagen, Freddy macht einen überragenden Job. Also er hat auch in Stuttgart schon einen richtig, richtig guten Job gemacht und hat sich jetzt nochmal sensationell entwickelt. Und er wurde auch nicht umsonst jetzt zweimal Manager des Jahres.
Hummels musste nach gut 60 Minuten verletzungsbedingt, so wie wir das wahrgenommen haben, raus. Gibt es da bitte einen inneren Zusammenhang zu dem späten Gegentor Hummels, der ja gegen Barcelona eine überragende Partie abgeliefert hat?
Naja, der ist natürlich der Stabilisationsfaktor dann in dieser Abwehr. Und wenn du dann so kurz vor Schluss diesen Turm verlierst, der alles auch von hinten heraus ordnet, auch seine Erfahrung eben in diesen Strafraum reinbringt, ja, dann passieren solche Szenen, wie es passiert ist, unglücklich, die Lenin ins eigene Tor abgefälscht hat. Ja. An der Stelle ist das natürlich eine Schwächung der Abwehr, da muss man ja nicht drum herum reden. Aber nochmal, man hat das Spiel deswegen nicht abgeschenkt, weil hinten an dieser kuriose Gegentor, weil wir es ja nicht zugemacht haben, sondern weil man vorne eben keinen Killerinstinkt gezeigt hat. Das ist der Schlüssel gewesen.
Kurz einmal der Sidestep zu oder der Schlenker zu Hummels. Nationalmannschaft, die Diskussion nimmt jetzt Fahrt auf. Hat sie ihre Berechtigung?
Ja, absolut. Wenn man sieht, wie Mats bei Borussia Dortmund aufgeschlagen hat, wie er gegen Barcelona gespielt hat, 100% Zweikampfquote, wenn man mal eine Statistik zu Rate ziehen kann. Aber er hat darüber hinaus auch überragend gespielt in dem Spiel. Und das sind die Top-Spieler. Er ist 31 oder noch, er wird 31. Der hat eine Erfahrung, die kann ein Süle nicht haben, ein Tah nicht und mit Verlaub auch ein Herr Ginter nicht. Und wenn man das gesehen hat gegen Holland, hätte uns ein Stabilisator wie Mats Hummels, aber ich sage auch Jerome Boateng, der bei Bayern München auch eine super Vorbereitung gespielt hat und jetzt wieder da ist, die hätten uns noch gut zu Gesicht gestanden. Thomas Müller ist eine andere Geschichte, aber diese drei Spieler sind ja auch nicht vernünftig verabschiedet worden. Im Kabinengang 3 Minuten mit jedem, das macht man auch nicht, unter uns gesagt. Und das finde ich einfach, das sind diese Dinge. Und darum muss man drüber nachdenken, so ein Spieler zum Wohle des deutschen Fußballs, denn wir müssen uns ja qualifizieren, wir müssen uns qualifizieren für die Euro, kann man ja auch mal solche Spieler zurückholen für die Innenverteidigung.
Glauben Sie, dass Ihr Bruder das nach wie vor für eine kluge Entscheidung hält, Hummels abgegeben zu haben?
Das war ja der Wunsch des Spielers. Ich kenne Hermann, den Vater, ja auch sehr gut. es war ja nicht die hundertprozentige Gewissheit gegeben, dass Matzen Stammplatz hat bei Bayern München, nachdem Hernandez kommt, der übrigens jetzt auch linker Verteidiger spielen kann, der Innenverteidiger spielen kann. Aber Mats hatte nicht dieses Grundvertrauen noch, dass man auch komplett auf ihn setzt, und hat sich dann entschieden, mit dem Verein und mein Bruder und der FC Bayern waren dann, glaube ich, auch sehr generös, ihn gehen zu lassen. Borussia Dortmund hat einen guten Spieler gekauft. Für überschaubares Geld, finde ich, aber natürlich für einen 31-Jährigen trotzdem viel Geld.
Ja, aber er hat seinen großen sportlichen Wert. Wir wollen auch noch mal schauen auf das Tor von Sancho. Wir haben ihn ja eben schon angesprochen. Er ist ein spektakulärer Spieler, einer, der eine wahnsinnige Scorer-Bilanz hat jetzt in diesem Jahr. Und zwar, genau. Nur Lewandowski war besser in 2019. Ich
meine, Witzel legt das natürlich auch sensationell hier auf. Also das sieht er so und bringt den rüber. Wenn wir bei Killer
drüber gespielt, ne?
Ja, bewusst, genau. Glaube ich schon. Ja, das ist natürlich dann schon echt Killerinstinkt. Das ist so, ich meine, es ist ein Ergebnissport, es fallen nicht viele Tore und es kann sowas passieren, dass es am Ende 2-2 steht und alle regen sich auf. Wie konnte das nur passieren? Aber klar, Jadon Sancho ist natürlich ein fantastischer Fußballer.
Nur Tore, 11 Vorlagen.
Ein Gedanke noch zu Hummels. Weil ich finde es interessant, an diesem Wochenende oder jetzt überhaupt Performance gegen Barcelona. Und Tah saß an diesem Wochenende in Leverkusen auf der Bank und bekam im Kicker zum Beispiel gegen die Niederlande eine 6. Also es ist schon, also wenn man sagt, man sortiert Hummels aus, dann müssen ja die neu drin sind, eigentlich besser sein. Und diese Diskussion, ich glaube, Löw ist ganz froh, dass er jetzt so eine Torhüter-Diskussion in Deutschland hat. Ich finde die Innenverteidiger-Diskussion eigentlich viel spannender. Und ich hoffe, dass die fast jetzt noch kommt, weil es geht um die kommende Europameisterschaft im nächsten Sommer.
Und die Besten müssen immer spielen. Das ist doch die Aussage eines jeden, der mit Fußball zu tun hat.
So ehrlich sein, zu sagen, es ist spielen.
Die uns weiter, egal wie alt sie sind, das spielt keine Rolle. Otto Rehagel hat einen 40-jährigen Burgsmüller spielen lassen. Und Pizarro spielt auch, der gehört nicht mehr zu den Besten. Aber man kann immer noch rein.
Zurück in die Nationalmannschaft für Hummels?
Ich glaube, Mats Hummels würde das machen, wenn er gefragt worden werden würde, würde Mats Hummels zurückkommen. Diese Informationen habe
mit
ich.
Mit einem Burgfrieden oder mit einem echten?
Ich glaube dann, dass er das auch gerne machen würde, weil er sieht sich noch nicht am Ende.
Auf der anderen Seite muss man natürlich bei der Nationalmannschaft sagen, hat man eher die Möglichkeit, perspektivisch im Hinblick auf ein Turnier, so ist ja auch die Begründung, auch bei den Innenverteidigern etwas zu entwickeln. Das muss man, glaube ich, schon auch relativierend einfügen.
Ja, aber man hat auch einen Lothar Matthäus zu einer WM mal zurückgeholt, man hat den Effenberg mal zurückgeholt zu einer WM.
Diskussion um Beckenbauer gab es auch in den 70er Jahren.
Gab es auch, ihn 78 zurückzuholen von Kosmos. Haben wir doch alles schon in Deutschland gehabt und die Besten, finde ich, müssen spielen. Und bei einem Turnier ist es ja immer so, Deutschland war immer eine Turniermannschaft und wenn wir da die Besten an Bord haben, warum denn nicht?
Kurz nochmal nachgefragt, Sie haben die Information, meinen Sie zu haben, er wäre nicht abgeneigt?
Nein, er wäre nicht abgeneigt. Wenn die Anfrage kommen würde, glaube ich, dass der Mats das sogar machen würde, dass er zurückkommt. Er hat sich da stillschweigend nach außen erbeten, das weiß ich. Aber wenn wirklich die Anfrage kommt, dann glaube ich, dass der das machen würde.
Das weißt du auch.
Und Ich erwähne nochmal, dass ihr den Vater kennt.
Also ich glaube, dass die Diskussion falsch ist. Ihr tut immer so, als hätte Mats Hummels bei der Weltmeisterschaft nicht mitgespielt, als Deutschland die größte WM-Blamage der WM-Geschichte erlebt hat. Er hat auch mitgespielt und vor allem hat er auch schlecht gespielt. So, wenn man jetzt irgendwann diesen Umbruch machen will, wann soll man diese junge Garde ranführen, wenn nicht in einer EM-Qualifikation, wo man die Qualifikation ja wirklich leichten Herzens schaffen wird? Das wird ja nicht schwierig werden, irgendwie als Zweiter oder vielleicht als bester Dritter dann so da so reinzurutschen. Man muss jetzt diesen Umbruch machen. Und wenn du erwähnst, man hat Matthäus zurückgeholt oder Effenberg, beides ist auch nicht sehr gut ausgegangen. Es folgten dann 98. auch große, 98 und auch 94, es folgten dann auch WM-Blamagen und auch Effenberg 98, ich war ja nun live dabei, hat, glaube ich, auch nur für 2 Spiele seine Rückkehr dann erlebt. Ja. Es ist nie gut gegangen oder selten gut gegangen, jemanden zu holen, da muss man schon bis in die 50er Jahre zurückblicken.
Ich wollte es eigentlich ganz gerne bei Hummels belassen jetzt.
Ja, für den Bezug aber bei Hummels, glaube ich, muss man irgendwann mal den nächsten Schritt tun. Wir sollen den 22, 23-jährigen Innenverteidiger das Handwerk lernen, wenn ihnen immer ein 31-Jähriger vorgesetzt wird. Das ist jetzt die Phase, wo man für die Zukunft denken muss und nicht für das nächste Länderspiel.
Gut, also dann haben wir das soweit angerissen. Ich glaube, es ist eine Diskussion, die auch weiter noch an Schärfe gewinnen würde. Das wird dann sehr stark vom Abstand der deutschen Fußballnationalmannschaft abhängen, aber auch von den Leistungen von Mats Hummels, die bisher bei Borussia Dortmund sehr gut waren. Gleich geht es unter anderem und sehr stark um Schalke bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Haben ein bisschen durchgeschnauft nach einer sehr temperamentvollen ersten halben Stunde und wissen jetzt, dass Borussia Dortmund in der Tabelle Dritter ist. RB Leipzig, gestern siegreich bei Werder Bremen, liegt vorne, die Bayern mit 11 Punkten dahinter und dann Borussia Dortmund. Es ist also, einmal auch durchatmen, alles möglich für Borussia Dortmund. Ich glaube, dadurch, dass man das Ziel, was ich sehr gut und mutig fand, Meisterschaft ausgegeben hat, wird es natürlich automatisch auch daran gemessen. Kann das hinkommen?
Natürlich, ja. Die Aufgeregtheiten sind natürlich da, wenn du die Punkte verlierst. Aber das Meisterrennen ist ja völlig offen. Und ich meine, für uns ist es ja ein Traum. Sind ja alle dabei. Ich glaube, 5 Mannschaften mit 10 Punkten. Schalke punktgleich mit Dortmund. Also da jubiliert natürlich auch der Westen. Ja, das ist einfach eine spannende Konstellation. Also von daher ist noch nichts passiert. Und die Bundesliga ist vital und quietscht und lebt.
Also, Schalke fährt ja am kommenden Wochenende zu ihrem früheren Club, zur RB Leipzig. Also das wird ein spannendes Kräftemessen. Bevor wir zu Schalke kommen, ein Wort noch zu Mario Götze. In der vergangenen Saison, Peter, hatte man den Eindruck, er stabilisiert sich. Er hat nicht geglänzt, aber er war konstant auf gutem Niveau als schleichende Spitze sozusagen unterwegs. Warum kommt er jetzt über den Status des gelegentlichen Einwechselspielers nicht hinaus?
Der Trainer steht nicht auf ihn, das muss man so sagen. Man hat es beim 0:5 in München gesehen, da hätte er spielen müssen aufgrund der personellen Konstellation.
In der vergangenen Saison das 0:5.
Und da hat er lieber den Reus vorne in den Sturm gesetzt, hat den Götze, damit Reus auf seiner Lieblingsposition hinter den Spitzen halt schalten und walten kann. Und das war der sichere Indiz, dass er mit ihm nicht wirklich konsequent plant. Und das sieht man jetzt diese Saison. Jetzt hat er mal heute 15 Minuten spielen können. Und da kannst du natürlich dann nicht aus dem Kalten heraus dann sofort deine Akzente setzen, wie er das über weite Strecken der vergangenen Saison gemacht hat, also dieses Vertrauen gespürt hat, also auch die Konstanz reinbringen konnte
in sein Spiel.
Wenn man das wüsste bei Herrn Favre, wahrscheinlich hat er es auch erklärt, aber man versteht nicht jeden Satz von ihm.
Ja, ich weiß nicht, wie die Leistungen von Mario im Training sind. Und wenn man die Rückrunde sieht, die er letztes Jahr gespielt hat, war fantastisch. Das Spiel bei dem 5-0 hat auch keiner verstanden, warum Mario nicht gespielt hat. Marco Reus hat selbst nicht verstanden, warum er dann Sturmspitze war. Das hat er ja mehrfach betont. Auch ist auch in der Nationalmannschaft eigentlich nicht seine Position. Aber Mario, ich glaube, Lucien Favre steht einfach nicht auf den Spieler oder die kommen nicht miteinander klar. Dann muss man darüber nachdenken, auch so einen Vertrag vielleicht nicht zu verlängern oder auslaufen zu lassen oder in der Winterpause gehen zu lassen. Dass er ein guter Spieler ist, wissen wir alle. Das hat er gezeigt mit 1-2 Jahren Schwächen, die er natürlich auch hatte aufgrund seiner Stoffwechselerkrankung, die er da im Raum steht und stand. Aber was da momentan mit ihm passiert, dass ein junger Brun Larsen ihm auch vorgezogen wird, bei mehreren Spielen, unter anderem gegen Union Berlin, gegen Barcelona, wo er dann vielleicht nochmal zeigen könnte, auf engem Raum, was er kann, das ist eigentlich sehr schade.
Ja, einer der Top-Verdiener in Dortmund. Aber die Antwort ist relativ einfach, Alcacer Reus. Das sind so die, die er da vorne reinzieht, die will er da sehen. Der Lucien Favre, und da ist kein Platz mehr für Mario Götze. Und dafür ist er einfach natürlich zu teuer, als dass man ihn
der eigentlich Vertrag nicht mehr, läuft aus.
Der läuft aus, aber trotzdem ist er auf der Payroll. Und ich glaube, das Geld ist auch für Dortmund ein Faktor. Und die sind jetzt wohl in Verhandlungen, müssen sie ja sein. Dann wird man sehen, wohin der Weg führt. Aber die Zeichen stehen ja eher auf Abschied.
Sieht so aus, ne? Meine ablösefreien Spieler gehen zu lassen, ist nie schön. Nee. Verlierst du viel Geld, weil er ist ja zweimal gewechselt. Bayern, von Dortmund zu Bayern und wieder zurückgeholt. Die Dortmunder mit ihren Rückholaktionen, außer diese Mats Hummels-Geschichte jetzt, finde ich, war sehr, sehr schlau gedacht, einen Stabilisator hinten drin zu haben. Wir haben ja mehrere Spieler zurückgeholt, Nuri Sahin, Mario Götze, Kagawa. Das ist nie so richtig geglückt, aber da muss man vielleicht auch mal, oder Mario auch mal neue Wege gehen, vielleicht auch mal ins Ausland gehen, um was ganz anderes zu sehen.
Tut sich denn für ihn, Sie sprechen immer von wir, ist auch ganz interessant, ganz kurz, wenn Sie in Bayern oder Dortmund, also wenn Sie es entscheiden müssten, wohin reiten Sie?
Ich wohne ja seit 31 Jahren in Dortmund und mein Bruder will das manchmal nicht wahr. Wenn sie gegeneinander spielen, gibt es auch immer Reibereien, das ist auch so. Wenn Bayern jetzt wie gestern gegen Köln spielt, dann freue ich mich, wenn sie da hoch gewinnen, aber ansonsten, wenn sie gegeneinander spielen. Und 7-mal deutscher Meister ist toll, ist eine Riesenleistung, ist super, aber wird langsam langweilig.
Das sagen Sie, Kalle, auch zu Hause oder Weihnachten?
Selbstverständlich.
Ja. Was sagt er?
Ja, du Blinder hast keine Ahnung, sagt er dann.
Okay, gut. Ich glaube, gutes Schlusswort zu dem Thema, was wir jetzt hier eben angesprochen haben. Kommen wir zu Schalke. Strahlt Schalke noch königsblauer, wenn der Erfolg da ist? Also entfaltet sich dann die ganze emotionale Wucht dieses Clubs im positiven Maße und Sinne?
Also ich glaube, die entfaltet sich ja in beide Richtungen, im positiven wie auch im negativen Sinne. Und Man hat es am Freitagabend schon gemerkt, wie selig die Menschen nach diesem Spiel waren, dass wir dieses Spiel dann nochmal auf unsere Seite ziehen konnten, was in der zweiten Halbzeit nicht unbedingt so aussah, insbesondere nicht nach dem Ausgleich, weil da, wenn jemand gesagt hätte, es fällt heute Abend noch ein Tor, dann hätte ich gedacht, Mist, weil das wird dann eher für Mainz 05 sein, weil die eher dran waren, ja, muss man sagen. Und dann war das ein Geniestreich von Harit. Da sind wir happy drüber, aber ich glaube, wir sind am 5. Spieltag. Es geht jetzt auch nicht darum, ob wir 10 Punkte haben, 8 Punkte haben oder 6 Punkte. Wir sind zufrieden, dass wir 10 haben und nicht weniger. Aber es geht mehr darum, wie wir arbeiten, wie wir seit dem 1. Juli zusammenarbeiten, welche Entwicklung die Mannschaft nimmt. Und das ist das Entscheidende.
Einen habe ich jetzt. Sind Sie zufrieden mit der Mentalität?
Wir haben noch Mentalitätsmonster Guido Burgstaller.
Das ist wirklich eine interessante Frage, weil ich wurde das, als ich am 1. März angefangen habe auf Schalke, wurde ich das im März, April, Mai immer gefragt.
So lange sind Sie schon da?
Ja, ja. Das sind ja die grauen Haare. Aber ich wurde immer wieder gefragt, ja, ist das eine Mannschaft ohne Mentalität? Ist das ein charakterloser Haufen?
Die Frage konnte man auch stellen eigentlich vor einem Jahr.
Nein, aber ich habe gesagt, so erlebe ich die Jungs nicht. Und die Jungs sind per se, das sind keine schlechteren Jungs als die von RB Leipzig. Aber es war eben eine schwierige Saison, die von Anfang an verkorkst war, mit Verletzungen, vielleicht auch mit einer Erwartungshaltung aus der Vorsaison mit der Vizemeisterschaft, die vielleicht etwas zu hoch war. Dann hast du ein paar unglückliche Spielverläufe gleich am Anfang.
Fünf Spiele verloren.
Genau. Mhm. Und dann ist es mit 5 Niederlagen am Anfang ist es schwierig, da noch eine richtig gute Saison draus zu machen. Kam irgendwann eine Verunsicherung rein. Aber ich habe gesagt, die Jungs, ich erlebe die nicht, dass es schlechtere Jungs sind als die zum Beispiel in Leipzig. Und das ist, glaube ich, jetzt auch der Beleg dafür, dass wir richtig gute Jungs haben.
Was ich ja wirklich erstaunlich finde, dass gestern, oder am Freitag besser gesagt, 10 aus der vergangenen Saison, die schon auf dem Platz standen, immer noch in der Startelf auftauchen. Also offenbar konnten die ja schon vorher wie jetzt auch Fußball spielen. Also da muss ja trotzdem ja irgendwo eine Schraube sein, dass die plötzlich diese Leistung jetzt nicht nur in einem Spiel, sondern in mehreren Spielen in dieser Saison bringen. Das kann ja am Trainer liegen, das kann aber auch tatsächlich an der Art und Weise, wie doch die Schrauben miteinander oder die Räder miteinander greifen.
Das wollen wir gleich versuchen. Zwei Gründe. Eine Frage, wir haben eben gelacht und gerne gelacht, aber es gab einen Vorfall am Freitag, der war dramatisch. Ja. Es war ein Rettungseinsatz vonnöten. Wissen Sie, wie es demjenigen geht, der betroffen war?
Ich habe den Stand von entweder ganz spät gestern Abend oder heute früh, dass der Schalker-Fan nicht in Lebensgefahr ist. Ich kann aber jetzt nichts Genaueres sagen.
Ernsten Zustand. Aber es ist ja auch großartig reagiert worden vom Publikum. Man hat sich dann zurückgenommen.
Unglaublich, muss man sagen. Wir wussten am Anfang gar nicht, was los war. Also unglaublich viel Takt- und Fingerspitzengefühl des gesamten Stadions, auch der Mainzer Fans.
Vinko Bicanic hat die aktuelle Situation auf Schalke analysiert.
Wenn nächsten Samstag Leipzig Schalke erwartet, dann hat das was von Spitzenspiel. Feine Sache für den Verein, der zu diesem Saisonzeitpunkt 2-mal in den letzten 3 Jahren Tabellenletzter war.
Was ist passiert?
Gute Frage, wenn wir wüssten, woran es lag damals. Ich glaube, dann wären wir alle nicht hier, weil dann wären wir jetzt hier.
Es ist ja praktisch die gleiche Mannschaft, auf die Jochen Schneider schon im März traf, als er auf Schalke anfing. Ein Verein mit zahllosen Problemen damals. Schneider nannte nur ein Beispiel.
Ich habe ein Problem mit unseren Heimspielen.
Schalke war schlechteste Heimelf der ganzen Liga. Entrann gerade so dem Abstieg. Und jetzt? Jetzt erzwingt, wenn es sein muss, diese Truppe ihre Siege im eigenen Haus. Ist fähig, auswärts aus einem Rückstand einen 5:1 zu machen. Nochmal, was ist bloß anders als vor einem Jahr?
Keine Ahnung. Wir müssen da Alex Nübel fragen.
Na gut, fragen wir den.
Ja, neuer Trainer. Also wir haben es ja vor 2 Jahren erlebt, da haben wir mit Tedesco ein sehr, sehr gutes Jahr gespielt. Dann leider ist ein Strudel reingekommen, wo wir da nicht mehr rausgekommen sind. Und jetzt haben wir alle die Köpfe frei und können so befreit aufspielen.
Kommentar David Wagner.
Ja, das ist doch schön. Das ist dann die Antwort wahrscheinlich. Ich war nicht da, ich kann es nicht sagen.
Seit Wagner da ist, ist vieles wieder besser. Es sind halt auch bessere Ergebnisse da. Es zeigt sich, welches Potenzial in dieser Mannschaft doch steckt. Leider aber zeigte sich auch das Selbstzerstörungspotenzial, das in diesem Verein steckt, nach wie vor. Clemens Tönnies unsägliche öffentliche Aussagen, die folgende Rassismusdebatte und die Meinung vieler.
Es wäre eigentlich sinnvoll gewesen, wenn Clemens von sich aus gesagt hätte, ich rede von meinem Posten als Aufsichtsratsvorsitzender zurück.
Ein Thema, das Schneider wegmoderieren musste im Interesse eines sportlichen Resets, der gelungen scheint. Spieler wie Harit zeigen unter Wagners Führung plötzlich all ihre Qualität. Und Wagner erklärt, ich kann doch nicht dieser Mannschaft sagen, sie soll nur nach vorn schauen und mich selbst mit dem beschäftigen, was über die Vergangenheit erzählt wird. Ohne viele Neuzugänge, die alte Mannschaft mit neuem Gesicht.
Ich bin hier angetreten, total offen. Wir sind hier angetreten, total offen. Und ich bin auf eine total offene Mannschaft getroffen und Sie haben recht, so richtig viele neue sind nicht dabei, aber die, die wir haben, egal neu oder alt, die geben richtig Gas und das macht Freude.
Aus dieser Freude einen Dauerzustand zu machen, das dürfte jetzt die Aufgabe sein. Eine schwierige, aber lohnend.
Viele machen ja den Aufschwung bei Schalke sehr stark an David Wagner fest. War das Ihre Idee?
Ja. Und wir alle im Verein haben uns die notwendige Zeit genommen, den Prozess ganz, ganz genau und strukturiert durchzuführen. Und wir haben uns ganz intensiv mit David Wagner beschäftigt, weil es ist, brauchen wir nicht drüber reden, das ist die wichtigste Personalie in einem Fußballverein, der Cheftrainer. Und wir haben die Spiele analysiert, die Huddersfield Town gespielt hat. Wir hatten Kontakt in den Backroom-Staff von Huddersfield Town über meine ehemaligen Kollegen aus England. Und auch die Gespräche mit ihm waren einfach rundum gut. Es ist ein positiver Typ, es ist ein guter Fußballlehrer. Aber die Persönlichkeit, die er mitbringt, die Art und Weise, wie er auch schon bei Huddersfield hat Fußball spielen lassen, das sind alles Dinge, die am Ende dazu beigetragen haben, dass wir gesagt haben, das ist der richtige Trainer.
Wie haben Sie zur Karriere von David Wagner beigetragen?
Er hat immer bei mir abgeschrieben, 2007 beim Fußballlehrer-Lehrgang in Köln. Und das kommt euch die Schalker natürlich jetzt sehr zugute. Nein, Spaß beiseite. Er war immer ein ruhiger Typ eigentlich.
Aber Sie haben zusammen Fußballlehrer gemacht?
Wir haben zusammen Fußballlehrer gemacht. Immer ein ruhiger Typ, ein sachlicher Typ. Er hatte damals schon Sport studiert, ging ja dann danach zu Borussia Dortmund. Der Klopp hat ihn geholt für die zweite Mannschaft. Klopp, mit dem hat er ja in Mainz gespielt.
Hoffenheim zuvor noch.
Genau, danach, nach dem Fußballlehrer Hoffenheim. Da hat er dann erste Erfahrung gemacht, dritte Liga, vierte Liga. Und dann überraschend natürlich nach Huddersfield in die zweite Liga. Das muss man schon sagen. Die suchten einen jungen deutschen Trainer. Das hat er dann überragend gemacht. In der Aufstiegsrunde da in Wembley hat er das geschafft. Und hat dann erstaunlicherweise mit Huddersfield, mit dem kleinsten Etat, glaube ich, der Liga, die Klasse gehalten. Und das ist natürlich dann erstaunlich und hat einen super Job gemacht. Und als er dann merkte, es ging nicht mehr, ist er von selbst gegangen. Und das machen ja auch nicht viele. Und das hat er gemacht. Und jetzt ist er in Schalke gelandet. Ich als Dortmunder muss er ein bisschen aufpassen. Aber er macht, glaube ich, einen guten Job.
Ja. Und Jochen Schneider wird morgen mal nachfragen, wie das war. Ne? Wer kann bei wem abgestellt.
Kann er gerne machen. Schöne Grüße an David, der freut sich.
Einer der Eurofighter übrigens, ne? Also der 97 als Spieler den UEFA Cup mitgewonnen hat, hatte auch Spiele, also ne, war nicht nur im Kader.
Ja, ich war ja zunächst wirklich sehr skeptisch, als ich die Personalie genommen habe, einfach nur deswegen, weil er sehr erfolgreich war in England, noch nie als Cheftrainer in der Bundesliga gearbeitet hat und ging dann in so einen großen Verein wie Schalke 04 rein. Da war ich skeptisch, ob Schalke genau jetzt einen solchen Bundesliga-Neuling auf dem Cheftrainerposition dann wirklich braucht oder ob nicht ein eher erfahrener, mit allen Wassern gewaschener, zum Beispiel jetzt Dieter Hecking jetzt gebraucht hätte. Deswegen ist jetzt zu früh für ein Zwischenzeugnis nach 5 Spieltagen natürlich, aber zumindest ist das ja eine neue Mannschaft mit alten Spielern, die dort jetzt die ersten Spiele bestritten hat. Also da muss man ja auch als Journalist mal zugeben, dass man eines Besseren belehrt worden ist. Ne?
Ja, also eins muss man sagen, ich meine, zweite Halbzeit gegen Mainz, ja, das kann sein, dass das dann zugunsten der Mainzer kippt, aber dann war das ja ein Wahnsinn, dass Harit, einer der Problemspieler der vergangenen Saison, dann den entscheidenden Treffer macht auf eine Weise, wo man sagt, okay, das ist ja echt ein Unterschiedsspieler und den haben die auf Schalke ja wirklich hingekriegt, wenn man so ein bisschen dann sich natürlich umhört, so eine Art Integrationsbeauftragten dann zu holen, also viele kleine Sachen wurden richtig gemacht, nachdem jahrelang viele große Sachen auf Schalke anscheinend nicht so gut gelaufen sind und deswegen finde ich, war dieses 2:1 überragend wichtig für den Verein, weil es findet jetzt so ein Schulterschluss statt. Das ist ein emotionaler Verein. Wenn man mal die Gelegenheit hat, soll man nach Gelsenkirchen fahren, mit den Leuten über Schalke reden, dann weiß man Bescheid, was da Phase ist. Und das ist jetzt wirklich ein wichtiger Schulterschluss, der stattfindet. Ich glaube sogar, das nächste Spiel in Leipzig kann man hoch verlieren, es ist nichts passiert. In Gelsenkirchen merken sie, das ist unser Trainer, ist unsere Mannschaft und die lieben einen Guido Burgstaller. Wenn man natürlich irgendwo in Deutschland rumfährt, wer ist Guido Burgstaller? Was hat der gekostet? Was? Aber der ist total wichtig. Der ist ein Mentalitätsmonster. Und der verkörpert Schalke auf eine Weise. Ich glaube, das mögen die Menschen. Ich glaube, das ist so die Politik der kleinen Schritte, die jetzt nötig ist auf Schalke, um da weiterzukommen. Es wird auch Rückschläge geben. Es gibt andere Themen, die anhängig sind. Nübel, Tönnies und ich weiß nicht was. Aber das ist jetzt erstmal gelungen. Das ist echt à la bonheur.
Und es war ja eben aber auch sehr angenehm im Film zu hören, dass das Ganze richtig eingeordnet wird. Fünfter Spieltag. Die Frage ist ja, wie belastbar ist dieser im Moment positive Trend, aber ich würde gerne noch mal erfahren, was Sie dazu bewogen hat, nicht nur als Jochen Schneider, sondern generell als Verantwortliche auf einen jüngeren Trainer zu setzen. Ein enormes Risiko hast du damals geschrieben, Pitt, statt beispielsweise auf Dieter Hecking, bei dem man genau gewusst hätte, was man bekommt.
Aber es ging uns prinzipiell nicht um Bundesliga-Erfahrung oder Nicht-Bundesliga-Erfahrung, sondern es ging uns darum, einen positiven Typen zu uns zu holen, jemanden, der Menschen mit auf eine Reise nehmen kann, der Menschen begeistern kann, der den Laden sprichwörtlich anzünden kann und der darüber hinaus eine Idee von Fußball hat, die zu Schalke 04 passt.
Und zwar welche?
Naja, nach vorne gerichteten Fußball zu spielen, Bock haben, Zweikämpfe zu bestreiten, schnell umzuschalten. Und das haben die in Huddersfield auch gemacht. Und die hatten, glaube ich, den viertgeringsten Etat in der Championship, in der zweiten Liga. Und die hatten den mit Abstand geringsten Etat in der Premier League. Mhm. Und die sind trotzdem mutig aufgetreten. Und das haben wir gesagt, das wollen wir auf Schalke haben. Du kannst nicht in der Arena, in der Stadt einen verhaltenen Fußball spielen, sondern da muss was passieren und da wird es auch Rückschläge geben. Und das ist ganz klar, aber wir wollen halt sehen, dass die Jungs agieren auf dem Platz.
Wie ist es für Sie? Sie sind, man sagt ja immer, ich habe das eben mit Assauer angedeutet, aber auch immer so die Kernfrage ist immer, hat der Schalke verstanden? Also wie ist denn das? Also jetzt, was muss man tun, um Schalke zu verstehen?
Ich glaube, man muss Augen und Ohren jeden Tag offen halten. Und ich glaube, es braucht einfach ein bisschen Zeit, um Schalke in seiner Komplexität zu verstehen. Und
muss es, glaube ich, auch mehr fühlen. Ne?
Also ja, ist ja gar nicht, man muss es auch fühlen wollen. Ja. Und der Club hat eine enorme Wucht. Und auch in beide Richtungen. Wir haben das auch letzte Saison erlebt. War ein Spiel in Nürnberg, wo wir kurz vor Schluss den Ausgleich machen, wo normalerweise die Fans happy sind. Und die Mannschaft wurde von den Fans ausgepfiffen, weil die Einstellung, die Leistung an dem Abend nicht gestimmt hat. Und die Fans haben ein unglaublich gutes Gespür auf Schalke für die Mannschaft.
Sie haben jetzt ein großes Team aufgebaut. Sowas würde dann im Misserfolgsfalle dann auch schnell hervorgeholt, so nach dem Motto, da sind die Zuständigkeiten nicht geklärt und so weiter.
Nicht nur Misserfolg, das war schon gegen Ende der letzten Saison, als ich das Personalpuzzle so ein Stück weit zusammengefügt habe, hieß es ja dann schon, jetzt baut er einen Wasserkopf auf.
Genau, als Journalist hat man gelernt, immer auch die andere Seite mal zu beleuchten. Besteht aber nicht die Gefahr, dass Kompetenzen sozusagen verwässern und man am Ende nicht so genau weiß, wer zuständig ist, ohne dass ich jetzt im Umkehrschluss fordere, dass einer das sagen, also wie man das lange Zeit dachte.
Nein, aber das passiert nicht, wenn Sie klar definieren, wer was zu tun hat, wer welche Kompetenzen, wer welchen Verantwortungsbereich hat, wenn darüber hinaus gut miteinander kommuniziert wird. Und was für mich ganz wichtig ist, wir haben gute Menschen zusammengefügt. Da sind gute Menschen zusammengekommen, die auf ihren bisherigen Stationen, egal ob es der Integrationsbeauftragte ist, der Sportpsychologe, Michael Reschke in Leverkusen und in München, David Wagner, ich könnte jetzt viele aufzählen, die haben alle schon bewiesen, dass sie den Job gut machen können und dass sie Teamplayer sind. Und das waren die Attribute, die für uns entscheidend waren, als wir die einzelnen Personen zu uns geholt haben.
Wie hat es denn der Trainer geschafft, jemanden wie Arid so zu führen, ihm eine solche Atmosphäre zu schaffen, dass der seine fußballerischen Anlagen in Leistung umsetzen kann?
Ja, indem er ihn viel mit ihm gesprochen hat, indem er ihm das Gefühl gegeben hat, auf ihn zu bauen. Aber natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, ist hier David Wagner an allererster Stelle zu nennen und der Hauptverantwortliche. Aber da sind auch andere Leute drumherum, die auch einen guten Job machen. Und am Ende des Tages ist es aber dann auch der Spieler.
Ganz kurz, aber einmal dazwischen. Ich meine, das haben ja die anderen Trainer auch versucht bei Arid. Also irgendwie muss es ja einen Unterschied im Zugang zu diesem Spieler geben. Es ist ein sensibler Spieler, das sind diese Techniker immer.
Ja, das ist ein junger Spieler, der aus Marokko kommt, der ja auch privat da ein Problem hatte. Glücksspiel auch oder was auch immer da. Aber ich glaube, wenn man sich um die kümmert, und ihr habt da diesen, der ja auch mal in Dortmund gearbeitet hat, den Massimo Mariotti geholt, der ja da für eure neuen Spieler, aber auch für Spieler, die schon da sind, der sich intensiv kümmert. Und ich glaube, dass David auch ein Einfühlungsvermögen hat für solche Spieler, denen das Vertrauen gibt. Weil machen wir uns nichts vor, der Junge hat, glaube ich, gesagt, ich habe es gelesen, wo war es? Wenn der Trainer mir das Vertrauen gibt und das brauche ich, das spüre ich, dann kann ich auch gute Leistungen bringen. Egal, was vorher war. Und das Schöne fand ich ja bei David, dass er gesagt hat, ich kann es nicht mehr ändern, was letzte Saison war. Aber wir haben noch die Spieler. Ich arbeite mit ihnen und versuche, das Beste aus ihnen zu machen. Toller Satz. Und das macht er ja bei Harit anscheinend mit Perfektion. Und er hat 3 Tore bis jetzt gemacht. Freitag macht er das Siegtor. Ja. Das sind dann die Dinge, wo die Jungs das mit Leistung zurückzahlen. Und das sind die Pluspunkte, die Schalke momentan mitbringt.
Aber nochmal zur kompletten Wahrheit gehört auch, Amina Ried war in der Saison 17-18 Rookie der Bundesliga. Er hat unter Domenico Tedesco wie die ganze Mannschaft eine super Saison gespielt. Hatte diesen schweren Schicksalsschlag 2018.
Und ich glaube, ein Verkehrsunfall mit Todesfolge verwickelt.
Und ich glaube, dass wir haben das alle schwierig nicht erlebt. Also ich glaube, das macht natürlich viel mit einem jungen Menschen. Und dann in einer Mannschaft, die Probleme hat, also das ist natürlich schwierig. Aber der Junge hat schon auf Schalke gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt.
Ich finde es cool. Vor einer Woche sah ich das Spiel und dann ein Interview, das er in Deutsch gab. Und dann, das sind so diese Kleinigkeiten, das beweist auch so eine Alltagstauglichkeit. Er ist junger Vater, vielleicht ist das auch intrinsisch motiviert. Wir sind ja hier heute mental unterwegs. Ja.
Aus sich selber heraus,
dass er sagt, ich zahle zurück, ich habe ein mieses Jahr hingelegt und es ist eine Erkenntnis und eine Reinwaschung jetzt, wo er sagt, das ist mein Verein, ich bin Profi, ich bin jung, jetzt muss ich auf den Platz, das ist mein Platz und das ist jetzt auf Schalke.
Aber das habe ich ja gesagt, ohne den Jungen an sich, ohne diese intrinsische Motivation geht ja gar nichts. Also er ist der Hauptverantwortliche für diese Entwicklung.
Das heißt aber, wenn man das jetzt so raushört, eigentlich das Entscheidende ist immer, dass man den Spielern auch klar macht, das ist Schalke und da gehörst du hin. Du musst dann auch dort wohnen, nicht mehr in Düsseldorf und so weiter. Und spielen diese Dinge alle mit rein, damit die Spieler dann irgendwann wirklich auch umsetzen, was man auf Schalke von ihnen erhofft.
Ja, Schalke ist diesbezüglich natürlich schon ein spezieller Verein. Und wir versuchen den Jungs diese Werte an die Hand zu geben. Und das haben wir ihnen ja mit dem ersten Trainingstag gesagt, für was wir stehen wollen, wie wir zusammenarbeiten wollen und was wir am Ende dann auch in der Arena sehen wollen. Und klar, es ist schön, wenn die Jungs nah am Trainingszentrum wohnen. Es ist doch besser, du fährst 5 Minuten zur Arbeit als jeden Tag 45 oder wenn Stau ist, 1 Stunde 15. Aber das ist jetzt auch nicht das alles Entscheidende. Ich sage den Jungs schon, wenn sie kommen, mir ist lieber, du wohnst hier. Aber das ist ein freies Land. Jeder kann entscheiden, wo er wohnt. Und das ist jetzt nicht...
Man kann Empfehlungen. Die
Düsseldorf-Thematik gab es ja jahrelang.
Es gibt eine klare Empfehlung und das ist auch, finde ich, auch okay.
Ja. Also ich kann das also nur bestätigen, wenn die Spieler so eine Freiheit bekommen, jetzt beim Wohnort, sag mal, selbst für sich verantwortlich zu sein und nicht den Zwang, dass sie mit dem Zirkel auf der Landkarte, wie es in einem Fall passiert ist, genau auszumessen, es sind ja 34 Kilometer und damit innerhalb dieser geforderten 35 Kilometer, dann nimmt man die auch mit in die Pflicht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Von der Mannschaft, die am Freitag gespielt haben, sind 8 Spieler, wenn ich das richtig überschlagen habe, die Christian Heidel geholt hat. Das entscheidende Moment dann ist tatsächlich der Trainer. Wenn er dann einen hat, der sie auch so offenbar anspricht, ich nehme an, dass sie da nicht so den direkten Kontakt mit der Mannschaft jetzt oder täglichen haben wie der Trainer. Doch, ja gut, dann
doch.
Ist das ja schon ein großer Einfluss.
Ich versuche es, wenn ich da bin, bin ich bei der Mannschaft, klar.
Ja, genau.
Haben Sie denn noch mal Kontakt zu Christian Heidel, dem es gesundheitlich auch nicht gut ging, wie man gelesen hat, jetzt mal gehabt?
Nein, wir haben in der Vergangenheit 2 Transfers gemacht. Mal zu dem einen oder anderen Kollegen in der Liga mehr Kontakt, zum anderen weniger. Wir hatten eigentlich nie Kontakt und hatten auch jetzt seit dem 1. März, als ich angefangen habe, keinen Kontakt. Und
wie würden Sie denn das beschreiben, was er Ihnen hinterlassen hat?
Es ist schwierig, das in wenigen Worten zusammenzufassen. Also wir sind einer Meinung, dass der Kader richtig Qualität hat. Das ist schon mal unstrittig. Und du wirst auch nicht durch Zufall Vizemeister über 34 Spieltage hinweg. Dann kommt die letzte Saison, die hochgradig unglücklich verlief. Also es ist schwierig, das jetzt in wenigen Sätzen zu beurteilen. Aber ich bin vom ersten Tag an angetreten und habe gesagt, was in der Vergangenheit war. Natürlich interessiert es mich. Aber ich werde es auch nie öffentlich kommentieren. Und ich bin glücklich über das, was ich vorgefunden habe auf Schalke. Sowohl personell als auch infrastrukturell, wie der Club aufgestellt ist. Alexander Jobst, Peter Peters und der komplette Aufsichtsrat haben da einen tollen Job gemacht. Deswegen, die Gegebenheiten sind so, wie sie sind. Und ich bin glücklich damit.
Ist denn genügend Geld da, um sich zu bewegen, um auch dem Kader auf Dauer weitere Qualität zuzufügen?
Ja, ich glaube, jeder Bundesliga-Club hat seine wirtschaftlichen Möglichkeiten. Die sind ein Jahr mal besser, im anderen weniger gut. Und wir konnten auch in diesem Sommer einige Transfers realisieren. Also von daher ist es okay. Und für uns ist es wichtig, dass wir auf Strecke Schalke 04 eine Perspektive geben. Dass wir nicht von einem Tag in den nächsten leben, sondern dass wir eine Perspektive entwickeln. Wohin wollen wir kommen? Wie sieht der Kader der Zukunft aus? Wie wollen wir uns rund um die Mannschaft aufstellen? Wie sieht unsere Scouting-Abteilung aus? Wie sieht unsere Transferphilosophie aus? Und das sind die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen.
Wir werden gleich noch weitersprechen über Schalke und dann auch das Thema der vergangenen Woche noch mal aufnehmen. Das Torwartduell in der deutschen Fußballnationalmannschaft, das dann auf alle möglichen Ebenen ausgestrahlt hat. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Sprechen Pitt. Kurz über, noch weiter über Schalke. Gab es da eine Geschichte mit Fortuna Düsseldorf, mit Thomas Röttgermann. Da ging es um den Transfer und das Transfervolumen von Raman. Da hat die Fortuna im Prinzip gesagt, die Summe sei höher, als sie das offensichtlich wahrgenommen haben. Ist das mittlerweile ausgeräumt?
Es ist ausgestanden. Ich habe mich heute vor einer Woche dann öffentlich, weil es von der anderen Seite auch öffentlich gemacht wurde, drüber beschwert, dass es sich einfach nicht gehört, eine Verschwiegenheitsklausel zu übergehen und in einer offiziellen Pressemitteilung den Leuten vermitteln zu wollen, was ungefähr in einem Transfervertrag drinsteht, was im Übrigen nicht gestimmt hat. Und wir haben das dann am nächsten Tag in einem Telefonat mit Thomas Röttgermann und Lutz Pfannenstiel ausgeräumt und damit ist der Fall auch für mich erledigt.
Bleibt nichts hängen.
Nein, Gottes Willen.
Sprechen wir einmal, wir haben es eben im Beitrag gehört, über die Causa Tönnies. Wie sehr hat das, wir haben das ja im Beitrag eben nochmal angespielt, es sind Äußerungen, wir sind alle einig darüber, dass sie deplatziert, unsäglich, wie auch immer sind oder gewesen sind. Das hat Tönnies ja auch selber eingeräumt und wir wollen das jetzt auch versuchen, sagen wir mal, unaufgeregt zu besprechen. Aber wie sehr hat das den Verein auf eine Probe gestellt?
Ja, durchaus. Und das hat den Verein natürlich immens beschäftigt. Und ich glaube, die Berichterstattung darüber hat das ja auch entsprechend kundgetan. Und ich glaube aber, und das ist meine Meinung, dieser Reflex, dass ein Fehler zwingend immer, egal ob im Sport, in der Gesellschaft, in der Politik, zum Rücktritt führen muss, der ist für mich falsch. Wenn jemand einen Fehler einsieht, wenn er sich entschuldigt, wenn er Reue zeigt und wenn er glaubhaft versichert, dass sowas nicht mehr vorkommt, dann finde ich, dann muss das Thema dann auch erledigt sein. Und nochmals, Clemens Tönnies ist jemand, der Menschen umarmt. Das ist ein positiver Typ, der unglaublich Verdienste um Schalke hat, aber auch um den deutschen Fußball. Und das ist alles andere als ein Rassist. Und deswegen, glaube ich, tun wir alle gut daran, da jetzt auch ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen.
Zwei Probleme habe ich mit der Causa Tönnies. Zum einen ist das Bild in der Rede einfach zu ausgefeilt, als dass man einfach in der Rede so ausrutscht. Also das finde ich schon irgendwie, das war irgendwie rhetorisch schon, meine Güte, schon richtig, ich glaube, das kam nicht so spontan irgendwie, und dass man das dann einfach
also
so...
Dem möchte ich...
Und das andere, was das andere Problem, okay, aber das andere Problem ist mit dem Ehrenrat, dass man dann im Prinzip mit dem eigenen Urteil dahin fährt und sagt, das und das ist meine Strafe, ich ziehe mich jetzt 4 Monate zurück und dann komme ich wieder, wenn man das anscheinend selber beschließen kann, damit habe ich schon meine Schwierigkeiten gehabt in der Causa.
Ja, waren Sie in der Sitzung dabei?
Es gab nie
eine. Wir beide waren nicht dabei.
Nein, aber so war, ja, gibt's das?
So war die Pressemitteilung doch formuliert.
Ja, also wir waren in der Sitzung nicht dabei und diese Form der Sanktionen war im Prinzip ist die zweithöchste Form.
Es gab ja keine Sanktion. Er hat es angeboten und der Ehrenrat hat es angenommen. Oder stimmt die Pressemitteilung nicht? Das ist jetzt wichtig.
Ja.
Ja, ich war in der Sitzung nicht dabei und ich finde, das ist dann auch eine Geschichte der Gremien zwischen Ehrenrat und ihm als Aufsichtsratsvorsitzendem.
Aber was soll die Pause bringen, frage ich mich. Was bringt die Pause? Einfach, dass man die Sache befriedet und dann geht es irgendwie weiter? Oder was bringt die Pause?
Und das Problem ist ja auch nicht, niemand, der bei Verstand ist und Tönnies ein bisschen kennt, würde ihm unterstellen, dass er ein Rassist ist. Das ist er mit Sicherheit nicht. Dafür ist sein Unternehmen viel zu international, dass das möglich wird. Es geht ja eher mit dem Umgang eines solchen Fehlers. Sie haben eben davon gesprochen, von echter Reue. Ich habe die ehrlich gesagt nicht erkannt, die echte Reue. Da hätte man klarer auch in der Kommunikation, was diese Entschuldigung betrifft, sich anders äußern müssen. Und Sie haben ja dann auch eine Unterstützung erfahren, hat gesagt, eine Entschuldigung, das muss reichen. Das glaube ich nicht. Das hat schon die Seele dieses Vereins getroffen. Und das haben jetzt die Dortmunder, die einen etwas anderen Fall, aber doch fast zeitgleichen Fall hatte, aufrichtiger gelöst. Also diese Aufrichtigkeit des Bedauerns ist eben nicht so zum Tragen gekommen. Dann wäre das Problem vielleicht gar nicht so eskaliert, wie es eskaliert ist.
Weiß ich nicht. Ich glaube, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass jetzt Clemens Tönnies eine andere Position innerhalb des Vereins hat als jetzt Patrick Ovomoyela. Also deswegen, ich aber möchte auch
über diese Fälle ganz vergleichen.
Aber dieser Punkt dieser Sanktion, ich meine, dafür ist doch so eine Sperre da, dass diese Zeit genutzt wird, um zu reflektieren.
Also die Strafbank, dann kommst du wieder zurück ins Spiel, wie im Eishockey eigentlich. Eine Strafzeit und dann geht's weiter. Ich bin ja dabei, dass Menschen, alle machen Fehler. Wir machen alle Fehler. Aber es ist natürlich schon, man weiß, man betritt einen Rednerpult und es ist schon, also jetzt nicht irgendwas, dann weiß man, glaube ich, schon, was man da macht. Also, es, also nicht, dass man, also ich,
ja, aber das ist auch unbestritten.
Auf gar keinen Fall würde ich niemals einen Rassismus vorwerfen, nur die Äußerung war natürlich so daneben, das war schon, finde ich, krass, muss ich echt sagen.
Wie ist denn die Situation im Verein jetzt dazu? Es gibt da ja durchaus also auch andere Stimmen, also Stimmen, die in die Richtung gehen, dass er hätte zurücktreten sollen, müssen, wie auch immer. Es ist jetzt auch aus dem Ehrenrat eine Dame, glaube ich, zurückgetreten in diesem gesamten Kontext. Stellt das den Verein in gewisser Form vor eine Zerreißprobe?
Nein, das glaube ich nicht. Nein.
Warum nicht?
Ja, warum sollte sie? Wie gesagt, das ist die zweithöchste Form der Sanktion. Diese Sperre wird im Moment von ihm verbüßt. Und dann lass uns mal abwarten, wie er dann zurückkommt. Aber
Haben Sie Kontakt zu ihm jetzt?
Ich habe ihn 2-3 Mal angerufen, um zu fragen, wie es ihm geht. Selbstverständlich, klar.
Mhm. Und?
Ja, das ist natürlich ein Thema, das ihn beschäftigt. Ja, ist doch logisch.
Mhm. Wird spannend. Das erste Spiel, in dem er wieder dann in Gelsenkirchen...
Das wäre dann wär das da Derby sind. Dann, ne?
Oder ist Nein, das Derby ist früher.
Davor, ja.
Ist früher.
Ja. Ich glaube, wir können es an diesem Punkt belassen. Ich wollte mal ein Gefühl dafür bekommen, wie sich das verhält. Pitt?
Ja, es ist ja eigentlich jetzt alles gesagt. Es ist ja eine Entscheidung getroffen. Ja, es ist eine Entscheidung getroffen worden. Die muss man jetzt auch mal so akzeptieren, dann ganz einfach. Und man kann ja trotzdem unterschiedliche Meinungen sein. Ich bin gespannt, wie das Publikum reagiert, sobald diese Zeit dann eben abgelaufen ist. Das wird noch eine Frage sein. Sonst hat sich ja eigentlich alles zumindest oberflächlich beruhigt.
Gut, dann sprechen wir jetzt über Uli Hoeneß, über den Streit, das war es vordergründig, über die Frau, was heißt den Streit, also die Äußerung von Marc-André Ter Stegen und die darauf folgende Äußerung dann von Manuel Neuer und so weiter. Um das nochmal einmal kurz zu verdeutlichen, also was Auslöser war. Es war die Äußerung von Marc-André Ter Stegen, die folgenden Inhalt hat. Es ist nicht einfach, eine Erklärung für das zu finden, was ich erlebe. Ich gebe in jedem Spiel mein Bestes und die Entscheidung zu erschweren. Ich versuche trotzdem alles. Aber diese Reise mit der Nationalmannschaft war ein harter Schlag für mich. Also im normalen Leben würde man das wirklich als eine völlig normale Äußerung durchwinken. Im gehypten und aufgeregten Fußball bekommt das Ganze eine etwas andere Dimension. Auch wir tragen dazu bei. Wir stellen die Fragen. Manuel Neuer beispielsweise hat dann so reagiert und dann nahmen die Dinge ihren Lauf.
Also als wir jetzt mit der Nationalmannschaft zusammen waren, hat er nichts gesagt. Und grundsätzlich denke ich einfach, dass wir eine Mannschaft sind und alles dafür tun sollen, dass wir als Mannschaft auftreten. Und ich weiß nicht, ob uns das hilft.
Was mir nicht gefällt in der Geschichte, ist ganz einfach auch hier und irritierend das Verhalten des DFB.
Inwiefern?
Ja, da wird nie so richtig Klartext gesprochen. Das lässt man der Öffentlichkeit, lässt man das wabern. Und es wird zum Teil schon auf dem Rücken von Manuel ausgetragen. Und das finde ich nicht fair. Da bräuchte man auch ein Stück Dankbarkeit einem Mann gegenüber, der 90 Mal für Deutschland gespielt hat, der alles gewonnen hat für dieses Land, was es zu gewinnen gibt.
Ich finde das unmöglich, dass man so ein Thema in die Öffentlichkeit bringt, weil er hat überhaupt keinen Anspruch.
da zu spielen. Und vor allen Dingen auch die Münchner Presse finde ich nicht in Ordnung. Die westdeutsche Presse unterstützt den Marc ter Stegen extrem, wie wenn er schon 17 Weltmeisterschaften gewonnen hätte. Und hier von der süddeutschen Presse sehe ich gar nichts, gar keine Unterstützung. Hätte ich schon erwartet, dass man den Herrn ter Stegen schon mal in die Ecke stellt und ihm mal klar sagt, dass es so nicht geht. Er beschädigt hier einen völlig untadeligen Sportsmann wie den Manuel Neuer. Da werden sich manche noch wundern. Wenn es so weitergeht, spielt er in 5 Jahren noch. Und dann hat der ter Stegen wahrscheinlich schon einen grauen Bart.
Also wir erinnern uns, was die auslösenden Äußerungen von Marc-André ter Stegen sind. Warum hat Uli Hoeneß dann, glauben Sie, so Maß und Mitte dann doch verloren in seinen Äußerungen dazu?
Ich finde, das war harmlos, was der Marc-André ter Stegen da gesagt hat. Er war enttäuscht, dass er bei den beiden Länderspielen nicht zum Zuge gekommen ist. Man muss das vielleicht ein bisschen anders aufzäumen, das Pferd. Nichts gegen Jogi Löw, aber man kann sich sicherlich im Vorfeld vorstellen, dass Jogi Löw ihm gesagt hat, du kommst noch zum Zug, wahrscheinlich schon während der Länderspielreise, die wir jetzt haben, gegen Holland und gegen Irland. Und
ich glaube, darüber besteht ja auch Konsens, also dass die Äußerungen von ter Stegen also jetzt im Rahmen waren und nicht in irgendeiner Form skandalös.
Nein, die waren völlig im Rahmen, er hat so eine Enttäuschung Luft gemacht. Ich glaube, dass ihm versprochen wurde, dass er eins der Spiele macht. Mhm. Nicht das Wichtige gegen Holland jetzt, was wir natürlich auch 2-4 verloren haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Neuer noch gut gehalten, das muss man aber dazu sagen, der eine überragende Form hat. Die Aussage dessen, dass er jetzt ins Tor will, wenn man das so interpretiert, die hätte er am besten vor der WM machen müssen, denn da war der Manuel Neuer fast ein Jahr verletzt. Und dann
aber ich glaube, der hätte auch nicht den Applaus von Uli Hoeneß bekommen.
Nein, hätte er nicht den Applaus bekommen, aber er hätte sicherlich den Applaus bekommen von vielen, vielen Fans und Experten, die sich mit dem Thema lange beschäftigt haben. An Manuel Neuer hat es nicht gelegen, dass wir in der Vorrunde ausgeschieden sind. Das hat in der ganzen Mannschaft gelegen. Aber wenn er denn eine Chance gehabt hätte, ins Tor zu kommen, dann wäre es zu dem Zeitpunkt gewesen. Dass er jetzt das sagt, ich fand's harmlos, aber der Mann will natürlich auch spielen. Er ist immerhin zum Welttorhüter mit nominiert worden. Das dürfen wir nicht vergessen. Er hat die Champions League mit Barcelona gewonnen und er ist wirklich ein super Torwart. Er hat das große Pech, dass Manuel Neuer wieder in einer blendenden Form ist.
Aber Sie haben das jetzt zu Hoeneß nicht beantwortet. Dann frage ich das, was Ihr Bruder gesagt hat bei uns im Interview. Der hat in den Begriff der Dankbarkeit reingeworfen. Das fand ich insofern, sagen wir mal, erstaunlich, weil Ihr Bruder sonst bei Bayern das totale Leistungsdenken predigt. Dem kann man ja auch was abgewinnen, indem er sagt, es gibt also auch, bei Bayern wird nicht zurückgeguckt, jetzt frei wiedergegeben. Man muss sich die Erfolge immer wieder neu erarbeiten und so weiter.
Aber Dankbarkeit gibt es ja im Fußball auch nicht. Wenn du deine Leistung nicht mehr bringst, dann ist es halt so, dann kommt ein anderer. Zu meiner Zeit, als ich bei Borussia Dortmund, müssen wir auch nicht mehr drüber sprechen, groß, dann wurde meine Leistung schwächer und dann kam Matthias Sammer. Ja, da muss man das akzeptieren, dann habe ich den Club gewechselt, das ist halt manchmal
so. Aber warum reagieren denn dann die Bayern so scharf? Ich meine, im Grunde genommen ist es einfach ein Duell zweier sehr, sehr guter Torhüter und zuletzt hat Neuer eigentlich, oder die ganzen letzten Jahre hat Neuer im Grunde genommen immer den Vorzug bekommen.
Sie wollen ihrem Spieler helfen? Absolut, das macht Bayern München immer. Sie stehen immer hinter den Spielern. Das ist vielleicht ein Schuss nach hinten losgegangen. Aber man erwartet sich natürlich auch mal klare Aussagen, sowohl von Jogi Löw als auch von Oliver Bierhoff. Die Bayern haben die Erfahrung gemacht, dass der Abgang der drei Spieler Boateng, Hummels und Müller ja nicht so schön über die Bühne gegangen ist, wie man das für drei verdiente Spieler hätte machen können. Und im Übrigen muss das Leistungsprinzip gelten. Und ich glaube, Neuer ist ein super Torwart auf einem super Weg, das hat er bewiesen. Er ist wieder da, hat alte Stärke. Wir haben die letzten Spiele alle gesehen, sensationell. Und er ist ja der Einzige mit Toni Kroos, der noch von den alten Weltmeistern ja eine Rolle spielt da überhaupt. Wenn man denn einen Umbruch macht bei der Nationalmannschaft mit diesen dreien, die ich gerade erwähnt habe, ja, dann hätte man die beiden auch nicht mehr einladen dürfen, wenn man konsequent gewesen wäre. Das war man aber nicht. Und jetzt hat man aber den Manuel Neuer dahingestellt, ins Tor. Und der ter Stegen wird seine Chance bekommen, da bin ich sicher. Die Zeit wird auch für ihn sprechen. Man muss aber jetzt nicht darüber sprechen, dass Manuel Neuer nach der EM 2020 dann nicht mehr für Deutschland spielt. Es sei denn, er geht freiwillig. Das glaube ich nicht, weil er ist noch fit und als Torwart, wenn man älter wird, das wissen wir alle, da wird man besser.
Ich glaube, da hat sich bei den Bayern auch irgendetwas aufgeladen seit dem Rauswurf dieser drei Spieler.
Genau.
Weil Uli Hoeneß hat da gemerkt, dass er die Dinge vielleicht nicht mehr so aktiv gestalten kann, dass sein Wort Gewicht hat bis zur Nationalmannschaft. Da ist ein Bundestrainer hergegangen und hat sich über die Bayern einfach hinweggesetzt und etwas eingeleitet und nicht vorher noch konsultiert und das mal abgesprochen, sondern einfach was entschieden. Man kann das dann an der Reaktion damals bemerken, zwischenzeitlich dann auch die Herabwürdigung. Ja, die Länderspiele kann man irgendwann im Januar, im Winter spielen. Bundesliga ist viel wichtiger. Und jetzt kam dann dieser Fall mit Ter Stegen dazu, als der DFB, das ist ja auch nochmal wichtig zu sagen, gesagt hat, völlig okay, was Ter Stegen gesagt hat, das ist Konkurrenzkampf, wir unterstützen das, da ist kein Wort unter die Gürtellinie gegangen, zwischen den beiden Sportlern, das ist ja erstmal so okay. Und dass der Hoeneß dann aber sogar sich zweimal ja zu Wort meldet, einmal spontan, offenbar nach dem Spiel oder weniger spontan am Spiel, aber nochmal wiederholen und noch schärfer am nächsten Tag, zeigt ja, da musste etwas raus, was seine Ohnmacht gegenüber dem Bundestrainer irgendwie bei ihm ausgelöst hat.
Ja, also da wurde ein Riesenthema aus einem, das eigentlich keins ist. Ich finde, das, was mein Ander Ter Stegen da gesagt hat, das bedarf eigentlich gar keiner Diskussion. Das ist ganz normal.
Von jedem Ersatztorwart, der
also,
Schalke,
bei
jedem
anderen Verein. Wenn man Verein, so gut ist, man spielt bei Barcelona, bei der Welttorhüterwahl ist man dabei in der Verlosung und ist 27 und will einfach in dem Alter natürlich nach vorne, dann äußert man sich mal so. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Wir sind da irgendwie ein bisschen hysterisch da unterwegs. Und das, also wir jetzt hier nicht am Tisch, aber insgesamt, dass solche Themen dann so groß werden, haben die Bayern schon. Ja, ich weiß gar nicht, ob ein Eigentor geschossen. Auf jeden Fall wird natürlich auch ein Manuel Neuer dadurch angestacht. Jetzt bis zur Europameisterschaft. Ja,
aber Manuel hat das doch gut souverän gemacht. Er sagt zu dem Thema nichts mehr, er will seine Leistung bringen. Das macht er auch, weil es ist ja immer schön, wenn du auch als Spieler ein bisschen unter Druck bist.
Ja, eben.
Dann spielst du auch besser. Das kenne ich von mir selber. Ja. Wenn du ein bisschen angeschossen wirst aus der zweiten Reihe, dann spielst du auch besser und dann gibst du auch nochmal Gas. Ter Stegen, wenn ich Ter Stegen wäre, ich würde sowas von Gas geben, dass ich irgendwann mal da an den Thron kratzen kann. Machen wir uns nichts vor.
Hat er gegen Dortmund ja schon gemacht.
Hat er super gemacht. Hält den Elfmeter, hält das Spiel fest für Barcelona, die an dem Tag... Er hat das Spiel für Barcelona gewonnen, die deutsche Maschine...
Den Punkt
geholt. 4 von 6 Elfmetern
entschärft. Nicht gewonnen, den Punkt geholt.
Ganz kurz, wie sehen Sie es? Also allgemein ist jetzt die Meinung, dass Hoeneß weit übers Ziel hinausgeschossen ist. Die Äußerung von Karl-Heinz Rummenigge kann man so werten, pointiert, durchaus diskutabel.
War diplomatischer Dienst.
Aber im Grunde... ich wäre so gerne mal dabei, wenn Sie sich Weihnachten unterhalten.
Also ich glaube, das Thema ist jetzt dann auch durch.
Ja.
Und vielleicht war da ein Tick zu viel Schärfe drin, ja, vielleicht. Aber was mir gefällt, ist, dass Uli Hoeneß da ist. Der steht ein für seine Spieler, für seine Mitarbeiter, der kämpft für die wie eine Löwin um ihre Jungen.
Aber wenn jetzt Ter Stegen...
Und das strahlt natürlich auch wieder nach innen ab. Und das ist was mir gefällt.
Aber wenn jetzt Ter Stegen bei Ihnen unter Vertrag steht und Sie würden solche Äußerungen hören, ausgelöst also von der Unmutsäußerung auf Nachfrage, ich bin enttäuscht, und dann wird daraus gemacht, unter anderem der Satz, klar polemisch zugespitzt, der tut so, als hätte er schon 17 Weltmeisterschaften gewonnen, ist irgendwo geschenkt, weil es ist eben auch mal Rhetorik und Polemik, aber in die Ecke stellen und so, also ich finde es, also war schon deutlich über den
Tod. Wenn er bei uns so ein Vertrag wäre, wäre es wieder eine andere Situation, weil du musst ja dann für deine Mitarbeiter da sein, so wie es der Uli Hoeneß ja sein ist, und ich meine, das hat ihn doch über all die Jahrzehnte ausgezeichnet, und das hat ihn
er läuft sich
zum Besten in der Liga gemacht.
Ja. Wie weit dürfen denn, wir wollen ja immer mündige Spieler. Wir haben eben einen Reus gehört, der sich positioniert hat bei Dortmund beispielsweise. Ist Hummels jemand, der sich auch bei der Weltmeisterschaft positioniert hat. Ich finde das immer sehr gut, gerade dann, wenn das also auch vernünftig begründet ist oder auch mal emotional. Aber jetzt bei Ter Stegen war es sicherlich so, der ist eben gefragt worden, der war enttäuscht, der hat was gesagt. Wie viel lassen denn die Vereine noch zu? Es geht ja auch darum, dass Spieler in irgendeiner Form auch ihr Profil finden müssen und vielleicht auch mal die Möglichkeit haben müssen, verbal mal übers Ziel hinauszuschießen, was hier noch gar nicht der Fall war.
Also ich kann nur für uns sprechen. Wir reglementieren die Spieler nicht, dass wir sagen, das darfst du sagen, das sollst du nicht sagen. Was wir tun ist, dass wir am Saisonbeginn mal drüber reden, wie bewege ich mich innerhalb der sozialen Medien, was macht Sinn, kundzutun, was macht keinen Sinn, was ist eher kontraproduktiv. Aber ansonsten wollen wir das ja, dass ein bisschen Gehalt oder dass möglichst viel Gehalt in den Aussagen der Spieler drin ist. Weil wenn es nur Blabla ist, hilft es am Ende ja keinem.
Ja.
Es ist alles gesagt zu dem Thema.
Also einen hätte ich sonst noch gehabt. Wo ist der Kompass von Uli Hoeneß geblieben?
Vielleicht unterschätzt er so ein bisschen, dass so eine Aussage nicht nur im Fernsehen, sondern inzwischen auch in den sozialen Medien dann natürlich nochmal eine eigene Wucht dann auch gewinnt. vielleicht, ich habe so ein schönes Wort in der Bild dann auch gelesen, Tobsuchtspanik, ja, so dass er zum Schluss dann vielleicht nochmal seine Bedeutung herausstreichen will. Aber das ist alles Küchenpsychologie, das bringt uns jetzt überhaupt nicht weiter. Für mich bleibt total offen, warum er auf einmal so polemisch geworden ist. Das war nicht angebracht, um den sachlichen Punkt, seinen Spieler zu verteidigen, zu machen. Also in der Sache kann ich komplett nachvollziehen. Eher in der Methode finde ich es fragwürdig, weil man kann doch nicht gewinnen. Und das ist normalerweise etwas, was er immer überblickt, was er immer abschätzen kann, ob ein Wortbeitrag zu einem Erfolg führt oder nicht. In dem Fall war es ein Schuss ins eigene Tor.
Steht denn jetzt Neuer unter größerem Druck?
Glaube ich nicht, da steht er immer unter Druck. Bei Bayern München stehst du immer unter Druck und als Torwart der deutschen Nationalmannschaft ja auch. Er ist ja mit Toni Kroos wirklich die beiden letzten Mohikaner, kann man ja sagen, die noch da sind, die die Mannschaft auch führen sollen. Das machen sie ja eigentlich ganz gut. Die Qualifikation ist nicht das Problem. Das Problem wird sein, dann, wenn wir bei der Europameisterschaft sind. Da sind wir vorhin auch stecken geblieben in der Diskussion, dass wir Deutschen, wenn Deutschland bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft spielt, dann wollen wir doch nicht in der Vorrunde ausscheiden. Dann wollen wir doch mindestens ins Halbfinale Endspiel kommen. Und das, was Jogi Löw ja auch immer geschafft hat. Wir erinnern uns gegen Italien, das Halbfinale, wir erinnern uns das Endspiel gegen gegen Spanien haben wir verloren in der Europameisterschaft.
Das Endspiel war gegen Argentinien.
Argentinien, Weltmeisterschaft.
2014.
Aber wir waren ja immer unter den letzten vier. Und wir sind auch eine große Fußballnation. Und dann wird auf einmal das Anspruchsdenken zurückgeschraubt, auch von den Herren Jogi Löw und Oliver Bierhoff. Das haben sie ja selber zurückgeschraubt, indem sie, wenn man sich die Hintermannschaft anschaut,
ich glaube, Auslöser war ja da dann das Turnier 2018, ja, wo es eben nicht bis ins Halbfinale gegangen ist. Ich würde gerne einmal den Schlenker noch zu den Bayern sportlich bekommen. Okay. Ist Coutinho derjenige, der Bayern gefehlt hat?
Er ist ein überragender Spieler. Ich würde sogar sagen, einer der 10 besten Spieler der Welt. Kann man ihn mit einordnen? Der vielleicht nicht zu Barcelona jetzt gepasst hat. Jürgen Klopp hat gesagt, er ist einer der besten Spieler, die er je trainiert hat. Er hat ihn mit Unmut ziehen lassen. Aber ab und zu braucht Liverpool auch mal ein bisschen Geld. Die haben dieses Jahr keinen einzigen Transfer gemacht in so einer Größenordnung. Nur kleinere Spieler gekauft. Die haben auch gespart. Unabhängig davon, Coutinho, glaube ich, wird den Bayern weiterhelfen. Er ist jetzt mal für ein Jahr ausgeliehen. Was dann passiert mit den 120 Millionen, die im Raum stehen, das wäre ja eine neue Dimension für die Bundesliga. Das muss man abwarten. Aber wenn er performt, und er muss sich ja jetzt erstmal finden. Er ist ja nicht 100% fit gekommen nach der Copa America. Er war jetzt auch bei 2 Länderspielen in Miami, die er gespielt hat. Ich glaube, wir sehen noch nicht den richtig fitten Coutinho. Das fing gestern mal ein bisschen an, auch mit seinem Tor. Aber wenn der mal richtig fit ist, auch vom Niveau her, man hat ja schon gestern Kunststückchen gesehen und auch der macht Tore, der legt vor. Wenn er das ist, dann wird er auch eine Bereicherung sein, nicht nur für den FC Bayern, sondern für die ganze Bundesliga. Denn wir haben in der Bundesliga nicht mehr diese Top-Spieler, die spielen in England und die spielen in Spanien. Und wenn Bayern München so einen Spieler holt, dann müssten wir bitte alle den Hut ziehen, das finde ich toll.
Den größten Respekt. Den
klatscht gar keiner, oder was?
Ja, das Publikum gleich. Das ist sehr gut. Also ich glaube, den größten Respekt, den ein Spieler bekommen kann, hat man gestern bei Robert Lewandowski gesehen. Ja, da kommt einer bei, der hat ein Mega-Gehalt, ein Mega-Hype und der Lewandowski überlässt ihm den Elfmeter. Das macht normalerweise kein Mittelstürmer, der so torhungrig ist. Ja,
der am Ende auch ist, ja. Der füttert mich. Ne?
Ja, aber, ja. Aber dass er das tut, zeigt, ist eine Respektgeste gegenüber Coutinho, dass er mit zur Mannschaft gehört und dass er auch akzeptiert ist. Also das ist ein ungeheuerlicher Vorgang, wie ich finde, in so einem
Lewandowski, dessen Tor wir hier sehen, wirkt insgesamt sehr viel freier als in den ersten Jahren. Er wirkt also insgesamt gestärkt, auch innerhalb des Teams, trifft ohne Ende.
Kein Getriebener mehr, der unbedingt zu Real Madrid will, sondern er hat jetzt auch eingesehen, dass seine sportliche Heimat in München ist und nicht in Madrid.
Lewandowski ist ein super, super Spieler, aber er hat auch noch nicht die Champions League gewonnen. Das hat er mit Dortmund gegen Bayern verloren. Und das ist sein Ziel, ob er das schafft. Da entscheidet sich dann zwischen internationaler Klasse und Weltklasse. Super Spieler, macht Tore ohne Ende in der Bundesliga, aber für die Bayern zählt am Ende des Jahres, des Tages, die Champions League. Und die wollen sie mal wieder gewinnen. Und
ist das so? Weil ja immer gesagt wird, der deutsche Meister oder die deutsche Meisterschaft sei der ehrlichste Titel.
Es ist natürlich ein ehrlicher Titel über
aber Champions League
34 ist Spieltage, aber internationales Renommee auch des FC Bayern. 2013 ist ja dann auch schon wieder nächstes Jahr 7 Jahre her. Die Zyklus wäre mal wieder da, die Champions League zu gewinnen. Es wird nicht so einfach.
Sie fahren, Herr Schneider, nach Leipzig.
Ja.
Die möglicherweise vielleicht
schon dieses Jahr mit eingreifen, ganz, ganz oben, die im Moment Tabellenführer sind. Ich habe sie gestern in Bremen gesehen, die sehr stabil wirken. Was wird das für Schalke? Wie schwer ist diese Aufgabe?
Ja, ich glaube, das ist mit die schwerste Aufgabe, die es innerhalb der Bundesliga gibt, in Leipzig zu bestehen. RB Leipzig ist schon seit vielen Jahren extrem heimstark. Und das ist mit der spannendste Kader, den es in der Bundesliga gibt, jetzt mit Julian Nagelsmann
an dem
noch
sie
als Trainer.
Gefeilt haben, ne?
Ich war auch da, ja. super Mannschaft, tolle Form im Moment. Und das wird eine interessante Aufgabe für uns.
Abschließend, wo würden Sie Schalke gerne am Ende dieser Saison sehen? Realistisch.
Wir haben gesagt, wir machen es nie an einer Punktzahl oder einer Tabellenplatzierung fest, sondern wir wollen begeisternde Auftritte zeigen. Wir wollen sehen, dass die Mannschaft lebt, dass sie fightet, dass sie darüber hinaus noch Fußball spielt, wie in den letzten drei Spielen. Das ist schön. Es geht um uns, uns geht es um die Entwicklung. Wir wollen eine mittelfristige Entwicklung sehen. Wir haben viele Aufgaben vor uns noch rund um die Mannschaft, innerhalb des Vereins. Da wollen wir dem Verein eine Perspektive
aber
geben.
Aber Wagner sagte nach dem Sieg in Paderborn nicht unter den besten sechs. Dann hatte er schon mal eine Zahl, wo Schalke nicht landet. Fand ich interessant, so in Sachen Understatement. Man will jetzt erstmal langsam wachsen und so ein bisschen aus dem Fokus raus.
Ja, ich glaube,
ne?
Das tut auch ganz gut, wenn wir auf Schalke mal ein bisschen auf
Understatement
machen.
Genau, dann nehmen wir das mit in den immer noch lauen Abend. Dankeschön an diese sehr lebendige Runde. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Abend wünsche ich Ihnen auch. Tschüss und auf Wiedersehen.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim. Located at the Circa Resort and Casino in Las Vegas, catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of our six pools on three different levels for a perfect view of our massive screen. Plenty of seating options from cozy daybeds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.